You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Was. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge.
Ruf der Hyäne.
Der Kampfsport-Podcast. Ich muss am abnehmen. Ich bin jetzt so durchgeschwitzt hier in dem Scheißladen. Ey.
Leute, wir haben jetzt 40 Minuten mit dem Turm rumgerödelt.
Waren da wirklich 40 Minuten?
40 Minuten, ja.
Leck mich am Arsch, Entschuldigung. Müller Boxing ist da. Eddie Müller, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Freue mich. Sehr gerne. Das ist ja auch unsere Freude. Eddie. Ja. Stell dich mal kurz vor, so ein bisschen deinen Werdegang im Boxen, was du so machst und erzähl mal.
Ja, zu mir relativ leicht bekannt als Müller Boxing bei Instagram oder den sozialen Medien, aber alle sagen immer Eddie. Eduard Müller ist mein richtiger Name.
Ja.
Komme ursprünglich aus der Ukraine.
Ich glaube, habe ich gelesen. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht vorher.
Vater kommt aus dem Tadschikistan ursprünglich, die Mutter aus der Ukraine.
Ja. Also das ist eine interessante Mischung.
Hat Urlaub gemacht, hat gesagt, oh, der sieht ja ganz nett aus. Alles andere kam dann so zustande. Ja, gezeugt wurde ich in Tadschikistan, geboren bin ich in der Ukraine, lebe jetzt hier in Deutschland.
Also international.
International, und natürlich heiße auch, Müller.
Und wollte ich gerade sagen, ganz klassischer ukrainischer Name, Eduard Müller, ne?
Ja.
Wie kommt's?
Meine Großeltern, sagen wir mal, auf väterlicher Seite, ja, sind ursprünglich aus Deutschland. Oder gesagt, aus dieser russlanddeutschen Ecke.
Ja, cool.
Ja, man muss sagen, ich verfolge dich schon seit längerem. Ich habe jetzt auch für diese Folge ein bisschen recherchiert.
Aha.
Deine komplette Familie kommt ja aus dem Boxen. Deine Schwester, dein Bruder, dein Vater, Trainer, ne?
Ja.
Aus Boxclub Vogelheim in Essen, hier direkt um die Ecke.
Ist nicht weit, ja.
Ist nicht weit. Du hast ziemlich früh mit dem Boxen angefangen, ne?
Ja, wie ist er dazu gekommen? Angefangen mit 3 wahrscheinlich schon.
Boah.
Da konnte ich schon eine rechte gerade hauen. Der Papa hat erzählt.
Das können manche mit 50 noch nicht.
Papa hat erzählt, ich wurde von einem Nachbarsjungen immer gehänselt.
Ja.
Hat gesagt, das geht nicht. Hat von einem Kumpel sich die Lederhose geschnappt, hat selbst von Hand eine Pratze genäht.
Ja, geil.
Hat mir dann eine rechte gerade beigebracht und dann war das wie so ein Hahnkampf.
War das hier in Deutschland oder?
War in der Ukraine in der noch. Ukraine. Wie so ein Hahnkampf. Ne? Jeder hat so eine Wohnung nur gehabt. Eine Gemeinschaftstoilette, Gemeinschaftsdusche,
ja,
in der gewohnt worden ist. Und der Nachbarsjunge, der mich dann verhauen hat, hat Boxhandschuhe gekriegt, seine Eltern waren dabei, meine Eltern waren dabei, Boxhandschuhe an und klärt jetzt, wer der Stärkere ist.
Ja. Yeah.
Dann habe ich dem da ein paar Mal eine rechte Gerade wohl verpasst, habe verstanden, wie das Ding funktioniert, ich kann mich wehren und der andere hat mich nicht mehr geärgert.
Gut, danach, ist er dir aus dem Weg gegangen?
Mein Papa hat gesagt, ich habe das immer ganz gut gehandelt.
Oh, ja,
also ich war nie irgendwie so, dass ich das ausnutzen muss oder dass ich da weiß, oh ja, damit könnte ich jetzt was kriegen.
Ja.
Sondern er war schon von Anfang an, ich benutze es im schlechtesten Fall zur Notwehr. Schon als Kind.
So wie es sein soll eigentlich, ne? Ja. So soll es auch sein. So. Weil große Stärke ist immer mit großer Verantwortung verbunden, deshalb.
Ja, wir sind nach Deutschland gekommen, 95 war das, glaube ich, ja, so 94, wollte mein Papa wieder rüber, dann so 95, 96 sind wir nach Deutschland gekommen, mit knapp 4 war ich dann hier, im 92er Jahrgang, das passt so ungefähr und bin jetzt groß geworden, im Kindergarten gewesen, Grundschule, Realschule.
Aber alles, Grundschule alles. Hat das jetzt großartig keine Probleme, ne, wenn Auseinandersetzungen waren, oder?
Ich musste zum Glück auch nie irgendwie da großartig in der Grundschule antreten. Da hat nie was in der Richtung, irgendwie mich jemand doof angemacht oder sowas. Relativ viel Glück gehabt,
War eine gute Schule dann, ne?
Ja.
Aber hier in Essen?
In Essen, ja.
Auch in Essen gibt es eine gute Schule.
Eine katholische Schule gewesen und war gut. Die waren gut drauf, die Lehrer waren super. Ich hatte nur einen Vorfall, da bin ich auffällig gewesen. Das war beim Flötenunterricht in der AG. Da sollte ich da mit einer Flöte spielen, habe ich überhaupt nicht hingekriegt. Und da geärgert, da habe ich die Flöte genommen, habe die weggeworfen. Da habe ich richtig Ärger gekriegt.
Das war auch so ein Bullshit, ne? So Blockflöte lernen. Blockflöte, ne? Das ist einfach nur so Beschäftigungstherapie.
Und die ganzen Weiber konnten alle Blockflöte spielen. Und ich habe eine Altblockflöte, so ein Riesenteil. Weißt du, so, ja, ich hätte gerne auch mal meine Altblockflöte gezeigt.
Ja, mein Vater hat direkt eingegriffen und hat gesagt zur Mutter, nee. Macht das nicht. Wenn er das nicht will, bloß nicht, weil er hat da so ein Trauma, so ein bisschen.
Ja, okay.
Weil er früher dann hier spielen musste, Akkordeon und alles Mögliche
vom Opa aus. Ja, aber für kognitive Entwicklung ist das natürlich gut, ne? Musik. Aber du musst schon Bock drauf haben.
Ja, erstmal das. Aber wie gesagt, du bist mit Boxen wirklich groß geworden. Hast du so, kannst du dich noch so an deine ersten Erinnerungen zurückerinnern?
Ja, auf jeden Fall. Das ist in Essen gewesen, im Tower Sports hieß das Ganze, so eine Art Fitnessstudio-Kette. Mhm. Ich weiß, dass auf einer Etage war Karate, auf der anderen Etage war Boxen.
Ja.
Und auf der Etage, wo Boxen war, war der Tommy Zadok, der hat das damals geleitet da oder hat das Training da irgendwie mitgemacht. Mhm. Den anderen Inhaber kenne ich natürlich nicht mehr. Und ich saß da wirklich nur am Zugucken. Ich war vom Karate-Kurs rübergekommen zum Boxkurs, habe zugeguckt und da sind so 8 Boxsäcke am Hängen. Und die sind da gerade so am Serien am Schlagen, 30er Intervall.
Mhm.
Der Trainer steht bei meinem Papa, so ganz klassisch, hier schön die Stoppuhr rechts in der Hand, Sandsack am Halten. Mein Papa plästert da wirklich drauf. Sandsack schön eingeknickt, richtig Druck auf einer Stelle.
Mhm.
Ich gucke rechts und links da die anderen 8 Säcke. Die sind da irgendwie so auch ganz schlaff am Hauen, alle sind todmüde.
Yeah.
Und mein Papa powert. Und hat so, geil, ich will boxen.
Ja, ja.
Das war mein Schlüsselmoment. Also war es jetzt weniger, dass dein Vater gesagt hat, so, du kommst jetzt mit, ich zieh dich jetzt mit.
Ja, das war der Schlüsselmoment. Der hat schon immer mit mir was gemacht. Der hat hier sich im Wohnzimmer, hat den Stuhl hingestellt, hat gesagt, so, wir machen heute ein bisschen Sport.
Aber nie Druck ausgeübt.
Nie Druck ausgeübt. Der hat gesagt, wir fangen mal an, eine Liegestütze. So, dann hat er eine Liegestütze gemacht, ich habe eine Liegestütze gemacht.
Ja.
Dann hat er 2 gemacht, dann habe ich 2. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich vielleicht schon bei der, weil wenn du bis 10 Liegestütze hochgearbeitet hast, zähl mal hoch, wie viel du gemacht hast. 10, 9, 8, 7, 6. Da hast du ja eine große Anzahl an Liegestützen gemacht, bist schon platt. Und der hat immer so ein bisschen spielerisch mir verkauft. Ich habe da Spaß gehabt. Meine Schwester hat da mitgemacht. Wir haben uns beschäftigt mit meinem Papa im Wohnzimmer. Top.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Fehler, was viele Eltern machen. Die zwingen ihre Kinder. Du musst und mach das. Ich mache schon seit 10 Jahren BJJ. Du kommst jetzt mit zum BJJ. Und dass dann die Kinder irgendwann sagen, wir haben gerade mit der Blockflöte gehabt. Wenn du so gezwungen wirst, irgendwas zu machen, hast du keinen Bock drauf.
Ich habe mit meinen beiden Töchtern auch immer im Garten geboxt oder oben geboxt. Boxhandschuhe waren immer da, Pratzen waren immer da.
Ja.
Boxen, treten, also schon ganz klein waren. Wir haben so einen großen Stoffclown gehabt, auf dem haben die drauf gehauen und so. Knie, Ellbogen und solche Geschichten. Von den beiden macht heute, also meine Kleine macht unheimlich viel Sport, aber die macht keinen Kampfsport. Ne?
Also ich hatte früher Jimmy. Jimmy war so eine, wie groß war der? Eine Meter große Figur, ne? Das war so ein Stofftier.
Weil du keine Freunde hattest?
Doch, ich hatte Freunde. Und den habe ich wirklich immer so durch die Bude geprügelt und auch Treppen runtergeworfen und so. Da hatte schon damals meine Mutter hatte schon so Sorgen, dass sie gesagt hat, was ist mit dem Jungen nicht? Aber das war nicht irgendwie Aggression, sondern einfach nur, weil ich Sachen im Film gesehen habe, nachgespielt habe. Das hat mich so persönlich so dazu bewegt, irgendwann zu sagen, boah, ich weiß nicht, ich möchte jetzt gerne mal Karate machen. Das war so das Erste, wo ich angefangen habe. Nee, Taekwondo, dann zum Karate. Aber das war das Erste so, wo ich gedacht habe, das macht Bock.
Ja.
Ne? Konnte sich nicht wehren, den hast du nur von links nach rechts geprügelt. Aber das war so bei mir. So die ersten Erinnerungen, wo ich gedacht habe, das ist, glaube ich, was für mich.
Ich war immer ein kleiner, schmächtiger Junge und ich wollte nicht mehr verprügelt werden. Deshalb habe ich angefangen.
So war das bei meinem Papa auch.
Ja.
Das war sein Grund.
Eddie, wie oft denkst du am Tag ans Boxen?
Boah, gute Frage. Ich glaube fast jeden Augenblick.
Wirklich?
Wirklich, oft. Außer ich bin gerade auf der Arbeit und muss mich konzentrieren. Dann habe ich Glück, dann bin ich frei davon, von den Gedanken. Sonst bin ich ständig in Gedanken bei allen Kämpfern. Ich muss für jeden irgendwie einen Plan wissen, jeden verbessern gerade. Wir haben ja einen Boxclub Vogelheim. Dort bin ich ja tätig als Trainer, als Wettkampftrainer. Ich bin bei Sparta. Jetzt gerade sind wir dort in der Vorbereitung für März, für Veranstaltungen mit 4, 5 Mann, die demnächst kämpfen sollen. Meine 2, 3 Profis, die jetzt gerade am Kämpfen sind. Und immer zwischendurch Leute, die sich dann melden und dann irgendwie einen Crashkurs haben wollen, sage ich mal, die denken mal, ich kann dann immer ein Wunder bewirken, weil ich jetzt einmal mit denen zusammen trainiert habe. Aber dann bin ich eigentlich ständig in Gedanken, weil jetzt kommt immer eine neue Veranstaltung, immer was anderes. Bei uns steht jetzt auf dem Plan März BKFC Italien für Nicole. Lukas, BKFC Dubai Debüt gegen den Kasachen, der keine Ahnung wie viele Amateurkämpfe im Boxen hat, 3 Top-Dog-Kämpfe und Siege da gemacht hat. da ist ein Brecher, der jetzt gerade zu knacken ist. Ja, da musst du jedes Mal irgendwie einen anderen Gameplan aufstellen.
Ja, ja, klar.
Für jede Veranstaltung, jeden Gegner passen wir uns an. Ich gucke 20, 30 Videos. Ne?
Das sind immer diese Geschichten, weißt du? Man muss ja mal sagen, ne? Eddie hat einen Job.
Was machst du?
Ich bin Elektroniker für Automatisierungstechnik. Krass. Auf dem Chemiewerk und Betriebsfeuerwehrmann.
Jetzt muss man überlegen, jetzt macht der Betrieb, also bei manchen ist das ja so, die Betriebsfeuerwehr rekrutiert sich da aus den Mitarbeitern, die müssen dann Kurse machen, ne?
Ja, genau.
Solche Geschichten, das hatten wir auch damals auch einen, der bei uns trainiert hat. Das muss man mal sehen, der hat doch noch Familie, ein Kind, glaube ich.
Ich habe eine Tochter, ja.
Genau. Töchter sind die geilsten, oder? Ist halt was so.
Ich bin glücklich.
Ich habe zwei. Wenn ein Junge wäre schlimm, weil ich hätte immer gedacht, die müssen genau das machen, was ich mache und so oder besser werden noch. Deshalb war ich ganz froh, dass ich Töchter bekommen habe.
Ja, weil du nichts anderes kannst.
Ja, ein Loch im Loch zu machen ist doch das Schwierigste.
Ja.
So, jetzt muss man mal. Ich komme hier. Kling. Jetzt muss man mal sagen. Und das Ganze, das Ganze andere, ich meine, der trainiert Profis, der trainiert Amateure und der trainiert einfach nur so Leute. Und das macht er alles
nebenbei.
Wenn man jetzt mal bedenkt, der muss von Essen nach Duisburg fahren, der muss von Essen in Essen nach Süden fahren. Essen ist nicht so klein und Essen ist immer scheiße Verkehr.
Boah, ne? Heftig, ja.
Das ist wirklich übel. Und jetzt muss man das alles machen. Jetzt fragt man sich dann, ne, Alter, wie machst du das?
Werde ich oft gefragt.
Also deine Frau ist auf jeden Fall eine gute Frau und die ist auch sehr, sehr tolerant.
Auf jeden Fall. Ich gebe mir auch große Mühe, die überall hin mitzunehmen. Mhm. Zum Beispiel nach Bulgarien, zu BKFC habe ich die mitgenommen. Jetzt nach Italien, wenn Nicole einen Zwischenfight macht vor BKFC, machen wir nochmal einen Füllerfight.
Mhm.
Nehme ich die auch mit, damit das klappt. Koordiniere einiges im Sinne von nach dem Training, hol mich ab, wir gehen was essen, was trinken oder sonst was.
Ja.
Versuche die kleine Zeit, die da ist, komplett aufzufüllen. Ne?
Er muss ja auch. Ne? Also da bleibt ja nichts anderes übrig. Auf jeden Fall hast du keine Langeweile, kommst auf keine dummen Gedanken.
Von 6 bis 22 Uhr. Das ist mein Tag.
Ja.
Weißt du, warum ich nachfrage? Ich war nämlich auf deinem Instagram-Account und habe mal so geguckt, wen du so folgst.
Mhm.
Und da war wirklich alles nur Boxsport bezogen. Weißt du, normalerweise versuche ich mir dann, wir kennen uns jetzt nicht persönlich, aber normalerweise versuche ich mir so ein bisschen so ein Bild zu machen. Manchmal folgen Leute irgendwelchen Musikern oder Bands oder Schauspielern. Ist bei dir gar nicht der Fall, ne? Du bist ja zu 100% gehst du in dem Sport auf, ne?
Ja, wollen sie das noch machen? Hat er gar keine Zeit für.
Und das ist auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt mal so aus dem Fenster lehne, der Grund, warum du so erfolgreich und deine Kämpfer so erfolgreich bist.
Gerade klappt es echt gut. Ich gebe mir Mühe, die geben sich alle Mühe, ziehen alle mit. Das klappt ja nur, wenn es gemeinsam läuft.
Ja.
Ich bilde mich jedes Mal. Ich bin immer auf einem Kurs. Ich habe jetzt einfach mal entschieden, komm Eddie, bilde dich im Fitnessbereich weiter, habe jetzt Fitnesstrainer C-Lizenz nochmal gemacht zum Boxen. Zusätzlich bin ich ja auch da beim DBV lizenziert, mache jetzt gerade die B-Lizenz, danach kommt die A-Lizenz, habe gesagt, mach alles jetzt. Ne? Ich will alles wissen, ich muss alles verstehen, weil nur so kannst du dann auch erfolgreich und richtig trainieren. Warum soll ich einen Personal Trainer organisieren, der bezahlt werden muss, wenn ich das vielleicht Wissen selber aufbauen kann, jemanden dann von meinem Team mitgeben kann und wir halten das dann gemeinsam. Das ist so meine Wunschvorstellung.
Ist denn irgendwann mal so geplant, dass du sagst, ich hänge jetzt meinen Hauptberuf so ein bisschen an den Nagel und mache mich jetzt wirklich selbstständig mit dem Boxen?
Wenn ich das machen würde, glaube ich, habe ich Angst davor, dass das mein richtiger Job wird und dass ich das nicht mehr so machen würde.
So, das ist nämlich genau das, was viele nicht mitbedenken. Und das ist, wenn es das zu deinem Hauptberuf wird, glaube ich, verlierst du die Lust.
Davor habe ich
dann so eine Art Zwang auch so hinterher.
Ja, also,
meinst du nicht?
Sag mal so, also du hast.
Also ich denke so wie du.
Gerade jetzt in seiner Situation, er hat eine Familie und alles, das heißt, ich muss Essen auf den Tisch bringen,
ich muss
die einkleiden, ich muss bezahlen, ich muss Wohnen bezahlen und so. Dann wird es zur Pflicht. Wenn das zur Pflicht ist, ist das so, du kannst nicht mehr so frei sein. Mhm. Ne, du kannst nicht mehr so frei. Und genauso ist dann mit Profikämpfern. Die sagen, ja, ich gehe sechsmal die Woche, zweimal am Tag trainieren. Das spielt gar keine Rolle. Aber wenn du Profikämpfer bist, dann musst du performen. So kannst du jetzt und kannst sagen, oh, komm, ich lass mal langsam gehen.
Ja, ja,
ne, oder ich habe hier eine Verletzung, ich mache mal eine Woche Pause oder so. Ne? Aber wenn du Profi bist, ich habe da den Kampf und da kann ich nicht wegen einer Kleinigkeit dann los. Das heißt, ich muss mich extrem kümmern. Das ist eine andere Nummer. Viele Leute haben, glaube ich, eine sehr romantische Vorstellung davon, von der ganzen Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass er da Potenzial hat, mal irgendwann als Profitrainer sich davon also selbstständig zu machen und davon zu leben. Die Sache ist aber die, du verdienst mal, sagen wir mal, 3 Monate richtig viel Kohle Und das muss dann aber auch reichen, wenn du mal 2 Monate eine saure Gurkenzeit hast oder 3 Monate oder ein halbes Jahr. Und das ist immer, das ist gefährlich. Also wenn du jetzt einen Job hast, mit dem du einigermaßen leben kannst, das ist bei mir mit der Wechselschicht gewesen. Die haben auch gesagt, ja, wolltest du nicht hier als Hauptbeamtlicher auf Trainer arbeiten? Ich sage, Alter, weil ich in der Wechselschicht verdiene, das kannst du mir nicht annähernd zahlen, wenn ich hier hauptberuflich als Trainer arbeite. Und dann ist mir das auch zu dünn, wenn irgendeiner sagt, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf dich, kannst jetzt abhauen oder so, ne?
Ja, ja.
Jetzt bin ich in einer großen Firma, da arbeiten 3000 Leute.
Ja,
wenn da hast du einen riesen Betriebsrat. Wenn da irgendwas passiert, dann gehst du zum Betriebsrat.
Ne? Ja, ist bei mir genau.
Also dann ist vielleicht dieses deutsche Sicherheitsdenken, wenn du zum Beispiel direkt aus dem Studium kommst, lass mich nicht lügen, aber jetzt glaube ich, Nicole ist, glaube ich, im Studium noch oder so.
Ja, genau, die ist im Masterstudiengang gerade.
Genau, da kannst du sowas machen. Oder damals Julia, die hat ja dann auch Lehrerin gemacht oder so, die hat dann eine ganze Zeit lang die ganze Sache nur auf Luther Livre gesetzt. Das Studium lief nebenbei. Und dann kannst du dich für eine Sache entscheiden. Du kannst in einer Sache gut sein, du kannst nicht in allem gut sein. Ja?
Hm. Du musst dich da fokussieren. Und ich mag meinen Job. Das kommt noch hinzu.
Ja.
Ich mache den gerne. Mir macht das Spaß, das Team ist super.
Ja, du brauchst dann
das
so einen Ausgleich.
Funktioniert alles. Ich bin auch, da bin ich dann, da sage ich ja, meine Gedanken sind da weg. Dann denke ich mal nicht ans Boxen oder sonst was.
Das ist
da
auch bin wichtig.
Ich mal fokussiert auf wichtig. Alle anderen
ja.
Sachen.
Aber wenn jetzt so ein Kampf in Dubai ansteht, dann bist du ja auch vor Ort, dann
ja.
Bist du ja auch präsent.
Ja.
Das heißt, dein Arbeitgeber gibt dir schon so viel Freiheit, dass er sagt, okay, Junge.
Also es kostet mich alles Urlaubstage.
Okay.
Ich habe dieses Jahr minus 100 Stunden gehabt. Die musste ich erstmal jetzt aufholen. Jetzt bin ich bei minus 60. Das ist anstrengend.
Ja, was machst du dann hier?
Da muss man mal, ey, da muss man mal auch mal. Müssen wir auch
Große
mal,
und Ganze.
Ey, da müssen die Kämpfer auch mal so, mal ja, so ein bisschen ja. Honorieren, weißt du? Da muss man auch mal sagen, Alter, der reißt sich hier den Arsch auf. Das sehen die ja alle nicht. Also wir haben damals, wo wir rumgefahren sind, damals mit der Super League, wo wir dann, wie gesagt, in Italien, in Rotterdam und wo wir nicht überall gekämpft haben, ne, da war unser Lohn quasi in Österreich und so. Ne? Unser Lohn war quasi, dass wir dann abends mit den Jungs einsaufen waren.
Ja. Und das machst du aber auch nur in Zeiten.
Ne? Die haben bezahlt. Ja, da waren wir noch jung.
Ja, ja, ich, das sag ich. Anfang, machst du nur, wenn du jung bist.
Anfang 30 oder was. Ne? Mhm. Das war dann, das ist dann dein Lohn. Ne? Wenn du dir die Wochenenden in der Halle, selbst wenn du nur, sagen wir mal, nach Gießen fährst hier oder was weiß ich hin und verbringst da deine ganze freie Zeit, ne? In so einer stinkenden Boxhalle, um die Leute zu betreuen. Ne? Und dann das sehen alle so, ja, das ist ja normal. Ne? Mhm. Ja, ey,
man ja, macht das, gern, Punkt, macht das
aber
gerne,
das ist, aber das kostet das deine Zeit.
So.
Ja. Ne? Du hast dann keinen, du kannst nicht dann im Schwimmbad sein oder mit Freunden abhängen oder so. Ich meine, die meisten von den Boxern sind ja, wie gesagt, auch wie Freunde, wie Familie. Aber trotzdem ist das immer, du opferst deine Zeit. Und Zeit ist was du nie wieder bekommst. Also muss sich das schon lohnen. Ne?
Hört. Da ja. Spricht jemand, der Erfahrung hat. Du trainierst du Leute wie Lukas Söntgen, Nicole hast du vorhin gesprochen.
Nicole Schäfer,
Tom Neubert, kommen wir gleich nochmal zu. Das sind auch so unterschiedliche Boxstile. Oder täuscht das? Weil wenn man jetzt so das klassische Boxen nimmt und man nimmt King of the Streets, wo du ja auch sehr, sehr große Beteiligungen bei hast, oder Bare Knuckle Fighting, was ist so, gibt es da Unterschiede vom Boxstil, wo du sagst, da muss ich mich anders drauf einstellen? Oder sagst du, im Prinzip ist es halt Schläge nach vorne, Deckung, fertig aus?
Das wäre natürlich schön, wenn das so leicht wäre, wenn ich einfach sagen könnte, ein Stil reicht und passt. Erstmal gucke ich immer die Person an. Wie ist der Körperbau, Größe, Typ, was ist das für ein Schlag von Mensch auch? Wie ist der Charakter? Dementsprechend passt man dann einen Kampfstil an die Person an und dann natürlich noch an die Sportart. Da musst du halt den Unterschied erkennen, olympisches Boxen, punktieren, taktieren, sage ich mal so, steht im Vordergrund. Schnelle, viele Schläge, Treffer, punktieren. Klar, auch Wirkungstreffer sind super, ne? Klar, ich kann nicht einen Kampf über K.O. gewinnen, aber Ziel ist meistens da so gut ausgebildet zu sein, dass man sich gut deckt und viel punktiert. Im Profiboxen eher ein bisschen kompakter und dann geht es wirklich für harte Wirkungstreffer, die da gezählt werden. Wenn einer 20 Wischer macht, dann da eben der Schweiß vom Gesicht abgewischt hat und er gibt ihn dafür 10 Wirkungstreffer zurück, gewinnt er die Runde. Mhm. Dann muss man ein Verständnis haben für die Punktesysteme, die da hinterlegt sind. Und wenn dann einer zum Beispiel dann zum Bärnackel übergeht und dann darf man da greifen vielleicht, clinchen, Dirty Boxing heißt es ja, muss man erstmal einen Unterschied haben, was ist clinchen, was ist eigentlich nur umarmen, um zu erholen, ja, was die meisten denken, ich umarme den, ich greife den ab und verbinde seine Schläge, das ist nicht clinchen, das ist nicht aktiv schlagen. Wenn man da noch bedenkt, wir gehen jetzt zu King of the Streets, das ist alles erlaubt.
Ja, da wird nicht nach Punkten gekämpft.
Da wird nicht nach Punkten gekämpft, sondern da ist auch ein Zeitfenster von der Stärkere gewinnt. Ist ja keine Pause dazwischen, die ich mir irgendwie holen kann. Wie lange dauert maximal ein Kampf?
Ja, ja, eben, das wäre so meine Frage. Du King of the Streets, da bist du jetzt öfter gewesen. Was ist so die durchschnittliche Kampfdauer?
Ich glaube, die durchschnittliche Kampfdauer werden so 5 bis 7 Minuten.
Ja, ja.
Und so danach, alles andere sind nur noch die Top-Fighter, die danach länger durchhalten.
Mhm, ja. Aber also die meisten gasen relativ schnell aus da, ne?
Ja, weil die Leute sind so energiegeladen, die sind so emotional da auch drin.
Adrenalin, ja, ja.
Die haben so einen Kick auch dabei und die sagen, ich gehe jetzt sofort aufs Ganze und die gehen da nicht irgendwie taktisch vor, sondern da gibt es sofort 100% und die sprinten sofort los, der Gegner sprintet auch gegen, dann bleibt
man muss jetzt kurz sagen, King of the Street ist Hooligan-Liga, ne? Kann man
nicht,
so sagen?
Nicht nur.
Verrufen würde ich schon sagen, aber es ändert sich gerade.
Okay, aber die Leute, die da sind, oder gehen wir mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit, waren alles Hools. Die Leute, die da sind, trainieren die auch wirklich dafür? Oder sind das wirklich Leute, die sagen, weiß ich nicht, ich stehe jetzt hier, blödes Beispiel, aber ich stehe jetzt hier in der Nordkurve, ich gehe jetzt dahin und mache jetzt so die ersten Fights.
Also ich glaube, die haben mal so angefangen. Dass das so Leute waren und gesagt, ach, ich kann nicht mich prügeln, ne? Gibt es vielleicht auch eine kleine Mark für, alles gut.
Aber ist jetzt schon so professionell, dass du sagst, da wird jeder Fighter wirklich gecoacht?
Ja, also jeder Fighter bringt auf jeden Fall einen Coach mit.
Okay.
Ja, und die meisten haben auch einen Trainer dabei, also einen richtigen Trainer. Ja. Nicht irgendwie nur ein Kumpel, der da mitkommt, sondern jemand, der auch Ahnung hat vom Boden sogar ein bisschen oder Ahnung von MMA zum größten Teil. Wenn wir jetzt gucken, die letzten 2, 3 Veranstaltungen, wer da gekämpft hat bei King of the Streets oder die letzten 5, Franco Tingila. Franco Tingila ist BKFC-Champion jetzt gerade, Weltmeister geworden. Gucken wir weiter, Abner Lovas, wie der heißt, ne? Der hat in der UFC vorher gekämpft. Die kämpfen momentan alle bei King of the Streets, weil die einfach den Faktor oder das Zeitfenster vergessen haben, ja, bei Instagram aktiv zu sein, wo die professionell gestartet haben. Ja, die haben ihre Follower nicht gekriegt, die sind nicht interessant in der Öffentlichkeit gewesen, zum Teil damals die Leute, als sie da gekämpft haben. Jetzt nehmen die King of the Streets mit und kriegen dann da 10.000, 20.000 Follower und auf einmal Sponsoren und können davon leben.
Genau. Und dann werden auch andere wieder aufmerksam. Andere Organisationen werden aufmerksam und so. Wie gesagt, du kannst ohne Social Media, ist es wirklich schwer geworden.
Ja, das sowieso. Das Thema hatten wir schon öfters. Aber dieses Bärnackel und King of the Streets ist schon, sagen wir mal, High-End-Level, ne? Was will danach kommen, oder?
Für mentale Stärke und auch so dieses Gefühl zu haben für Bärnackel und die Härte abzuhaben, sage ich mal, um wirklicher Kämpfer, sage ich mal, auch zu sein für gewisse Organisationen, hast du danach den richtigen Ruf. Wenn wir jetzt gucken, BKFC-Veranstaltung in Spanien, in Marbella. 4 oder 5 Leute, die da gekämpft haben, kamen von King of the Streets, die natürlich dann zum eher größten Teil zum Verlieren da waren, weil die deren Favoriten besetzt haben, aber die haben abgeliefert. Ja, die haben gekämpft, die sind zu Boden gegangen, die sind aufgestanden, die haben gekämpft. Die hat einen Katz am Auge gehabt, die stehen auf, die kämpfen, weil da ist ja auch schon dieses Verrufene drin, der ist der Fighter, der hat schon, der steht auf, der kämpft bis zum Schluss, der gibt nicht auf, das wollen wir haben.
Also immer, die Jungs haben auf jeden Fall Eier, ne? Da muss man mal ganz klar sagen, wenn du bei King of the Streets antrittst, hast du auf jeden Fall Eier, das ist einfach so. Da gehst du nicht hin und sagst so, komm, ich probiere mal. Du kannst Tennis probieren oder Tischtennis probieren, aber kämpfen kannst du nicht probieren.
Hast du 2, 3 Fights da gemacht, bist du kampferprobt. Du bist kampferfahren im Bärnackelbereich. Vielleicht hast du auch Ellbogen und Knie gegen den Kopf bekommen, die du bei BKFC oder im Bärnackelfighting nicht bekommst. Und du hast die ausgehalten und hast es geschafft, das durchzustehen und hast weitergekämpft. Hast ein gutes Zeitfenster vielleicht noch hingelegt, dann bist du interessant.
Jetzt gibt es natürlich bei dir einen Kämpfer, Lukas Söhnken. Du hast ihn damals gecoacht, glaube ich, damals mal einen Kampf beim Kickboxen.
Einen Kampf war ich
dabei. Damals war er noch in einem anderen Gym in Dorsten. Schöne Grüße. und jetzt habe ich letztens wieder mal so ein paar Videos gesehen, auch wie du mit ihm so ein bisschen trainiert hast. Oder ich glaube, das war Pratze oder Sack, keine Ahnung.
Beides.
Und da habe ich schon, der jetzt nicht großartig aus dem Boxsport kommt, einen feinen Unterschied gesehen zu dem, wie er vor einem Jahr war. Ist schon ein Unterschied, ne? Wenn man das Gym wechselt zu jemandem, der da professioneller das Ganze aufzieht und viel mehr Erfahrung hat in solchen Sachen. Ne? Schöne Grüße nach Dorsten.
Ja, vielen Dank. Also es ist
oder?
Ein großes Kompliment auf jeden Fall, wenn Leute das von außen schnell bemerken und sehen, dass sich da was tut und verändert.
Also die Entwicklung, wir haben auch mal eine kurze Zeit lang miteinander trainiert. Die Entwicklung ist schon hat sich eklatant gesteigert. Also das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Ganz andere, ganz andere, ganz andere, ganz anderer Kämpfer, auch vom Mindset her. Also Mindset hat sich am meisten getan. Er ist immer ein sehr nachdenklicher Typ und immer sehr hinten raus und so, aber da hat sich eine Menge getan. Ne? Das ist gut gelaufen für ihn. Hat er Glück gehabt. Du musst halt den richtigen Trainer finden. Das ist für jeden, nicht jeder Trainer ist für jeden Kämpfer der richtige Trainer.
Ja, wenn, sagen wir mal jetzt speziell Lukas, wenn Lukas zu dir gekommen ist oder wenn jemand so zu dir kommt und du siehst, der hat vorher woanders geboxt, dann hat derjenige sich ja auch so einen bestimmten Stil angewöhnt. Versuchst du dann bei dem Stil beizubleiben oder sagst du, nee, ich versuche, du hast vorhin gesagt, du stellst dich auf jeden immer so individuell ein als Person, aber versuchst du dann so ein bisschen auch dein Flair mit reinzubringen?
Muss ich. Du sagst es schon, man muss es.
Gewöhnst dem dann auch komplett den Stil von dem anderen Haus ab?
Nicht komplett. Komplett geht nie, weil der auch damit gewisse Erfolge gefahren hat. Diese Erfolge sollen auch bleiben.
Nur die Fehler.
Die Fehler müssen raus oder es muss sich die Beweglichkeit angepasst werden, vielleicht zu dem Sport. Für mich ist es wichtig, ich übernehme viel aus diesem Sowjetunion-Stil, so ein bisschen dieses Federnde. Dieses Leichtfüßige. Dieses
Vor zurück,
Man sieht es auch jetzt gerade selbst in der UFC, die Jungs, die ja so leichtfüßig sich bewegen und dadurch eine schnelle Distanz wirklich finden. Das ist einfach der wichtigste Punkt. Ich will nicht getroffen werden, was brauche ich als erstes? Distanz. Ich muss schnell rausgehen, um Kicks nicht abzubekommen, um Schläge nicht abzubekommen, um auch einen Takedown abwehren zu können. Der erste Schritt ist Distanz. Dann versuche ich den erstmal einzutrichtern. Und dann üben wir eigentlich hauptsächlich erstmal nur Bewegungen aus der Distanz heraus, dass sie leichtfüßig werden. Der nächste Step ist danach die Deckung anzupassen an die Sportarten. Unterschied: olympisches Boxen, Profiboxen oder MMA Bärnackel. Das ist schon mal drei unterschiedliche Arten, wie du dich decken musst und dich schützen musst, und das muss erstmal den Jungs klar gemacht werden, weil die vertrauen dann natürlich auf ihre Sportart und jeder denkt, in meiner Sportart bin ich der King.
Ja.
Und dann muss er dir erstmal erinnern und zeigen, nee, vielleicht erstmal nicht. Unsere erste Einheit mit Lukas war zum Beispiel auf dem Dachboden. Wir haben ein MMA-Sparring gemacht. Und ich bin kein begabter Bodenkämpfer, sagen wir es mal, oder was heißt, kein guter Bodenkämpfer, aber ich kann ein paar Sachen. Da wurde in 10 Sekunden auf den Boden geworfen, der Lukas, hat von mir danach erstmal ein Knie auf den Bauch zu spüren bekommen, indem ich da ordentlich raufgedrückt habe und er erstmal in seinem Leben gespürt hat. Dann als nächstes beim Drauflegen einen Ellbogen in den Hals reingedrückt zu bekommen, die Luft abgeschnürt bekommen und hat erstmal aufgegeben. Das war seine erste Einheit. Innerhalb von 20, 30 Sekunden hat er gespürt, was ist hier passiert.
Ja.
Aber er ist zu dir gekommen mit der Prämisse, ich will irgendwann King of the Streets?
Genau.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, okay, testen wir erstmal, ob du überhaupt dafür fähig bist, ob du das durchstehst und ob dir klar ist, worauf du dich da geeinigt hast, was du da vorhast.
Ja.
Und was du dafür auch tun musst, wo sind deine Schwächen und wo sind deine Stärken. Und die Stärken sind ganz klar gewesen, kicken. Da habe ich sofort gesagt, nee, das nehmen wir da brauche ich gar nichts sagen. Du wirst einfach kicken, so wie du es kannst. Das werden wir auch direkt einsetzen. Das ist deine Waffe. Wir bringen dir die Distanz bei, dass du keinen Takedown kriegst. Machen dich leichtfüßiger und bringen dir erstmal ein paar saubere, gerade Schläge bei, mit aus der Schlaglinie rausgeben. Das war der erste Gameplan. Und natürlich aufstehen. Mehr nicht. Boden, aufstehen. Aufstehen, 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 aufstehen. Lukas, du wurdest runtergeworfen, aufstehen. Lukas, der ist bei dir vorne, sagen wir mal, hat dich gemountet. Dreh dich um, gib den Rücken, steh auf. Egal wie, nimm Schaden, steh auf. Das haben wir eingeprügelt.
Du kannst Dings, ey. Wenn du liegen bleibst und du kriegst Kopfstöße oder was, ne, das zu vergessen. Also Kopfstöße, Ellbogen aus der Distanz, selbst die Kleinen, so Bitch-Slaps-mäßig, ne? Ist richtig doof.
Ja,
richtig
vor allem doof. King of the Streets ist jetzt was anderes als MMA. Gibt es da überhaupt Regeln bei?
Nein. Es sind keine Regeln, aber die paar Regeln, die da sind, beziehen sich auf die Gage. Sagen wir mal, du gewinnst über so ein Eye-Poke, ne? Augenstechen, gewinnst da drüber, dann verlierst du deine Gage. Weißt du ihm ein Ohr ab, verlierst du deine Gage.
Das ist eine gute Regel auf jeden Fall drin
und auch jetzt auch dabei. Das heißt, die Leute, die so gewonnen haben, haben kein Geld bekommen.
Sehr geil. Das ist eine geile Regel.
Haben zwar einen Sieg, aber keine Kohle.
Also Augenstechen verboten.
Ohren abbeißen, abreißen. Das macht keiner aus Ehre, glaube ich. Habe ich noch nicht gesehen, aber ich würde vermuten, dass der Veranstalter dann sagt, nee, über Eier treten, Tiefschläge.
Okay. Jemand liegt auf dem Boden, sehe ich ja dann meistens auch, werden ja auch direkt zum Kopf Schläge und Tritte von oben drauf stampfen. Ist mit Sicherheit.
Dort kriegst du dein Geld.
Alter Schwede.
Ja, ist halt,
wie die erste UFC zum Teil fast, ne?
Ja,
wie die ersten UFC-Veranstaltungen.
Ja, nur halt auf Beton, ne? Du weißt ja, weil ich Liebe habe zu dem Beton, zu dem Asphalt, ne?
Ja, das ist seine größte.
Also für mich ist es.
Also ich hab's erlebt. Wir waren auf ein Onkelskonzert damals und hat einer aus unserer Gruppe da große Schnauze gehabt und einer hat den genommen, hat ihn auf den Boden geschmissen, ist mit dem Kopf auf den Boden geknallt. Ne? Das hört sich an wie eine reife Melone. Alles gebrochen, Orbitalbruch hier, Jochbein, glaube ich, zig Brüche gehabt da. Das ist nicht geil. Ich gebe ich dir recht, aber wie gesagt, ich habe da zwei trainiert.
Verletzungsrisiko meine ich deswegen.
Ja, weil das ist Bärnackel und du kannst Knie ins Gesicht.
Ja, aber Bärnackel wird ja auch im Ring gekämpft, ne?
Ja, aber da nicht.
Ja, das meine ich ja.
Ja, aber das ist doch die Regel. Du weißt doch, du kommst doch dahin, du kennst die Regeln.
Ja, ist okay. Ich sag ja nur, ich bin jetzt kein Freund vom Asphalt.
Ich möchte, also ich, kann nicht, mich ich, schlecht möchte, ich möchte auch nicht, also ich möchte auch nicht auf den Asphalt geknallt werden. Das ist eine dumme
Sache.
Aber
das ist ja der Punkt, die wollen ja zeigen, Kampfstile plus zusätzlich in der Realität, sage ich mal, die auf der Straße passieren können.
Ja.
Ja.
Ja, ein paar von denen siehst du ja an. Also natürlich. Die sind jedes Wochenende unterwegs.
Jetzt hat sich damals das Gym, als Lukas weggegangen ist, offiziell ein Statement gemacht, dass sie sich davon
distanzieren.
Hast du es mitgekriegt?
Die Titel anerkennen.
Ja. Ich hab einen Anruf bekommen, weil ich habe eine SMS geschrieben, eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, ich sag, dass der Junge da gekämpft hat. Ne? Ich sag, da nötig mir Respekt ab. Da braucht man Eier für. Ja, ja. Ne? Und ich sag, dann gewinnt er auch noch, weil seine Prognose war eine andere. Habe ich gesagt, ey, der Junge hat meinen Respekt, das ist eine krasse Nummer, da muss man sich erstmal trauen.
Kriegst du da viel
mit? Und dann höre ich hinten rum. Ne? Bah, der supportet Neonazis und Scheiße halt, über der übliche Dreck.
Wie läuft das Ganze da so ab? Ist das wirklich so schön geheim gehalten? Wie läuft so eine King of the Streets Veranstaltung ab?
Ja, auf jeden Fall wird dir nicht verraten, wo das Ganze stattfindet, damit du niemandem irgendwas durchgibst. Du darfst auch gar nichts verraten, ob du gewonnen oder verloren hast, bis das Ganze alles online läuft, alles durchgesickert ist, bis du quasi schon auf dem Weg nach Hause bist. Erst wenn du quasi nach Hause fliegst, darfst du danach den Leuten mitteilen, was passiert ist, wo du warst oder sonst was.
Ist aber auch schwierig dann für die ganzen Vorbereitungen, ne?
Du weißt schon das Land. Das ist so das Wichtigste. Es wird dir mitgeteilt, so in dem Land bist du, dann wird dir ein Zeitfenster genannt, so dieses Wochenende findet das Ganze statt, das Event. Du reist am Donnerstag oder Freitag an, wirst abgeholt. Also wir kommen immer hin, wir landen, wir schreiben, wir sind gelandet, wir sind jetzt draußen. Dann kommt ein Fahrer, der Fahrer begrüßt einen immer sehr herzlich, immer locker, freundlich, hilft beim Klamotten einladen, freut sich, dass du da bist, respektiert dich, du merkst es, du bist gerade ein Fighter, du bist eine wichtige Person für die und die haben Bock auf dich.
Also wir sind richtig wertgeschätzt.
Bist wertgeschätzt, ja. Dann kommst du da ins Hotel und alles in kein Billighotel. Alles bezahlt,
Tickets, alles.
Alles organisiert, alle Flüge bezahlt, Hotel ist bezahlt mit Frühstück und drum und dran. Kommst im Hotel an, checkst ein und es ist kein Billighotel irgendwo gewählt worden. Okay. Ja, das ist immer 4-Sterne, 5-Sterne Hotel. Mit Sauna, Whirlpool, was weiß ich nicht, was alles. Ne?
Ja.
Mit einer Skybar. In der Skybar war der Saunabereich. Hattest du da in die Sauna gehen können, zum Gewicht machen können, Sport machen können, draußen in einem Hot Tub sitzen und über Göteborg gucken.
So geil.
Aber ist immer in Schweden?
Ja, letzten wir ein, die erste Veranstaltung war, glaube ich, dieser Doppelkampf, den zweimal denselben Typen, das war in Spanien, ne?
Ja, das war in Spanien, genau. Davor der Kampf, also die Mottos kann man ja noch nachgucken, Kopfkino ist ein deutscher Name.
Ja.
Die Veranstaltung war in Deutschland.
Ah, okay.
Und da war auch die erste Veranstaltung für Lukas, für den Einstieg perfekt, ne?
Ja.
Zu Hause, Gewicht musste er nicht viel machen, hat alles.
Das sah so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, Schrottplatz oder irgendwas?
Ja, so ein Hafen-Schrottplatz.
Ja, so diese Betonmauern alles, ne, da überall.
So ein bisschen
man muss jetzt auch sagen, also das ist ja immer abgezäumt. Ich meine, so Bauzäune kriegst du ja in jedem Land. Das ist ja jetzt nicht, dass du da einen Ring aufbauen musst. Aber trotzdem stelle ich mir diese Organisation viel, viel schwieriger vor, als wenn du irgendwie legal irgendwo ein Event aufbaust.
Ja, in Schweden denke ich mal, dass sie ihr eigenes Zeug da stehen haben. Da kommt ein LKW drauf, mit dem Kram an und die laden den ab, bauen das kurz auf in der Halle, ne? Und bauen das später wieder ab. Die haben ja schon ihren eigenen Kram.
Zu Hause bist du natürlich immer besser vernetzt, ne? Da wirst du schon irgendwo irgendjemanden kennen und Unterstützung für kriegen in deinem Kreis, sage ich mal.
Aber jetzt die Veranstaltung in Deutschland waren noch keine Zäune, habe ich nicht gesehen.
Nein,
ich habe die nicht gesehen.
Und in Spanien, da hast du brauchst du keine Zäune.
War ein geiles Feeling. Auch das Warm-up, jeder hat so eine Box gekriegt, wo die Stiere auch gehalten werden.
Ja, ja.
Und da hast du direkt ein Feeling gekriegt. Sofort, du bist nur reingegangen unten.
Ja, aber auch da brauchst du Leute, wenn du jetzt organisierst, in diesem Land, die sagen, ja, wir kriegen dazu hin, dass da ja, keine Sau mitkriegt.
Aber guck mal, wenn jetzt hier ein Spanier kommt nach, oder ein spanisches Team kommt nach, nach Schweden. Ne?
Meinst du, das spanische Team hat immer die Kontakte für so eine Stierkampf-Arena?
Die Jungs kennen sich alle untereinander, sind ja alle connected. Und wenn du sagst, pass mal auf, wenn der andere sagt, ich habe eine geile Location. Das ist ja nicht, dass sie fragen, habt ihr eine Stierkampf-Arena, sondern wir schauen, Alter, ich habe eine geile Location, habt ihr Bock drauf? Hm. Ja, ey, Stierkampf-Arena muss er machen. Wenn einer sagt zu dir, komm, wir gehen ins Kolosseum nach Rom. Ne? Oder Verona, Kolosseum. Super.
War geil, war super. Also die Stimmung war brutal. Alle waren richtig gehypt. Alle waren gehypt. Vom Matador, der da rumlief. Ne? Die haben ja einen echten Matador noch da rangeholt, ne? Der wirklich Stierkämpfe da macht. Und der hat sich dann da bewegt. Hast du schon gesehen? Das sieht geil aus. Ne? Ja,
geil.
Wie lange dauert so eine Veranstaltung?
Meistens schon einen ganzen Tag. Ne? Du wirst so gegen 12 Uhr zum Veranstaltungsort gebracht. Dann werden Fotos gemacht, die Waage wird gemacht, dann wird gestreamt, da werden Fotos immer wieder dazwischen gesetzt, dann bis es losgeht und dann ist 22 Uhr vielleicht.
Ja, ist doch schon ordentlich, ne?
Schon ja gut, aber Zeit wenn, gekostet. Wenn wirklich so Zivilpolizei hinter dir her ist oder so, den ganzen Tag da so ein bisschen Secret zu behalten, ist schon eine
Die Aufgabe. Machen ja allerdings, also ich glaube, in Schweden ist es auf jeden Fall hart illegal. In Schweden sind fast alle Kontaktsportarten illegal.
Ich denke mal überall, ich weiß, oder? Ich glaube, könntest du das hier machen?
Was?
In Deutschland?
Ist doch hier...
Legal, sage ich jetzt mal.
Ey, gut, die treffen sich hier in Deutschland auf dem Feld.
Ja, ja, klar.
Ja, du kriegst so eine Veranstaltung in Deutschland natürlich nicht legal. Ey, aber MMA war vorher auch nicht legal. Wo der damals hier Respekt FC erste Mal in einer großen Halle hier, in der öffentlichen Halle in Essen, haben sie versucht, über feuertechnische Geschichten das Ganze rauszunehmen. Ne? Und haben versucht, das zu torpedieren. Was die nicht wussten, halt der Veranstalter, der Schwager war ein hohes Tier bei der Feuerwehr. Mhm. Der hat dann die Abnahme gemacht oder beziehungsweise hat gesagt, so und so müsst ihr das machen, damit wir eine Abnahme kriegen. Ne? Und der war dann auch dabei. Also das wurde schon damals auch, das war immer schon so. Also wenn neu implementierte Sportarten wurden immer erst, Asi-Ecke, da sind nur Kriminelle, da sind nur Zuhälter.
Ja, ich glaube, der fade Beigeschmack bei King of the Streets ist halt, dass es so aus der Hooligan-Szene stammt. Ne? Und dass da einige so ein bisschen die Nase...
Ja, macht. Aber die strampeln sich ja jetzt so ein bisschen frei auch. Ja, ne? Sie haben so angefangen, da werden auch immer noch Hooligans dabei sein. Das willst du ja auch haben. Ich will ja jemanden haben, der kämpft. Hm. Ich will ja nicht einen, der nur taktiert die ganze Zeit, die hier vor mir stehen und in 3 Minuten rumtanzen.
Du willst das Straßending haben.
Wenn du King of the Streets einschaltest, dann kriegst du das Straßending, das ist geil.
Ja. Und die gehen aufs Ganze sofort. Ne? Du siehst ja sofort, die werden so oft gepusht, die Jungs. Ne? Die sind so hype, auch das Team dahinter, was da steht bei denen, der Trainer, der feuert die so heiß an. Die gehen schon rein, boah, die schreien ja schon. Da kommen ja schon die ersten Emotionen sofort raus. Müssen die schon loslassen und dann geht direkt 100%. Da aber ist ja der Gong los und es geht sofort mit 100% los. Da ist ja nicht so, dass du sagst, ich kann mir 2-3 Runden aufsparen. Es gibt ja keine Runden.
Genau, genau.
Ihr wisst aber natürlich schon, gegen wen ihr dann kämpft im Vorfeld. Stellst du dich dann oder stellt ihr euch dann so ein bisschen drauf ein? Weil wie ist das klassische Gameplan bei King of the Streets?
Man schreibt mit dem Veranstalter, der stellt dann vor, so, du hast jetzt die Erfahrung. Der guckt sich dann an, du schickst allen Videos, ich komme aus dem Boxen vielleicht. Hm. Ich könnte aus dem reinen Boxen theoretisch zu King of the Streets gehen. Der wird dir schon jemanden suchen, der hauptsächlich nur im Stand gekämpft hat. Das ist dem schon bewusst, dass du da keinen Ringer kriegen solltest. Hm. Und die gucken auch danach. Ab der aber jetzt sich das Zeitfenster nimmt jetzt bis zum Kampftag, diese 2 Monate, und dann auch am Boden trainiert, weil er so clever ist und so schlau ist, um sich da zu verbessern. Ja, das ist jedem frei überlassen. Ja. Das ist so das eigene Ego, wie sehr verlasse ich mich auf meinen Kampfstil, wie gut bin ich da drin und wie schlecht wird der andere in seinem Kampfstil noch ein bisschen sein. Ja.
Wie ist dann eigentlich, Eddie, wenn ihr für Bernackel oder jetzt für King of the Streets, wo es ja auch Bernackel abgeht, Bernackel wird ja nur die Mittelhand getaped, ne? Die Knuckles bleiben ja frei. Ne?
Ja, genau.
Habt ihr da ein spezielles Training? Trainiert ihr viel ohne Handschuhe oder nur mit MMA-Handschuhen? Oder wie macht ihr das? Oder nur mit Bandagen?
Ich gehe da gleich drauf ein, dann würde ich deine Frage noch zu Ende beantworten. Mhm. Wir gucken uns die Gegner natürlich voran. Wir kriegen ja mehrere gestellt. Ja. Sage ich mal 2-3 Gegner als Vorschlag, dann müssen wir einen davon auswählen. Der gibt uns da nicht die freie Hand. Nee, den will ich nicht. Nee, den will ich nicht. Das sind jetzt deine Gegnerauswahl. Einen von denen musst du jetzt kämpfen.
Okay.
Dann schauen wir uns den an, sagen, jo, den oder den wählen wir. Und dann vorbereiten wir uns darauf. Das heißt, wenn ich da einen Standkämpfer bekomme oder einen Bodenkämpfer, dann dementsprechend wird zielgerichtet trainiert, Kämpfe gesucht, online findest du immer was. suche mir das alles raus, schaue mir das 20, 30 Mal auf, schreibe mir auf, positive Sachen, Knockouts, die er gemacht hat, wie ist er runtergegangen, wie wurde er getroffen, dann liste ich mir das auf, verknüpfe das mit meinem Kämpfer oder Kämpferin, was, welche Stärken hat sie, die vielleicht auf diesen Knockout-Treffer draufgehen können, hat der Gegner sich da verbessert, dann schreibe ich mir alles auf, habe dann 2, 3 Seiten stehen und darauf mache ich mir dann einen Plan für die nächsten Trainingseinheiten.
Man muss dazu sagen, neben deinem Hauptberuf noch, ja. Ne? Und neben deiner Familie.
Alles daneben, ja, so
ja.
Ist es.
Ja, aber du kannst jetzt nicht sagen, ja, wir machen jetzt mal die ersten 2 Runden locker und nein. In der dritten drehst du auf, weil da muss ja direkt schon von vornherein...
Ja, bei King of the Street, wie gesagt, gibt es ja keine Runden.
Ja, ja, aber das meine ich ja. Das heißt, du musst ja schon direkt sagen, okay, pass mal auf, weiß nicht, geh nach vorne oder...
Lass starte deinen Fight mit ersten 2, 3 Low Kicks. Sofort, tu ihm weh. Lukas, du hast harte Kicks. Dein Gegner soll 2, 3 Low Kicks kriegen. Als nächstes täuschst du an. Wir gehen rein mit einer Schlagkombination. Gucken uns das Ganze an. So ist immer so ein bisschen die Richtung. Bauen wir was auf. Gucken, ob das klappt. Das war jetzt für den letzten Fight. Die Low Kicks haben funktioniert. Findenbewegungen haben geklappt. Gegner hat Druck gemacht. Wir haben gesehen, der marschiert. Holt aus, lädt seine Rechte stark auf schwingt 4, 5 Mal durch, hat damit seine Gegner jedes Mal zu Boden geschickt, indem er geschwungen, geschlagen, Kopfhaken 2 Stück über und die wieder durchlädt. Also Rückwärtsgang üben wir, rückwärts zu boxen, ganze Zeit rückwärts boxen, seitlich raus, Checkhook schlagen, da raus, was ist, er finisht mit einem Checkhook, den hat er 3 Wochen vorher gelernt.
Ja, ich hab's da noch, hat er nachher im Interview auch noch gesagt, ja. Das ist schon...
Aber ja, wir trainieren dann zielgerichtet dafür, üben das Ganze und dann müssen wir natürlich aufpassen, was machen wir zur Stärkung der Hände. Ich bin kein Fan davon, von dieser großen Abhärtung, weil da sind ja immer noch Weichteile hier drin, wir haben Knorpelbereiche und wenn das beschädigt ist, sich entzündet, hast du nichts davon gewonnen. Aber du solltest natürlich ein Gefühl haben, mal ohne Handschuhe zu schlagen, auf dem Sandsack ein bisschen gearbeitet zu haben, aber nicht ausreizen, dass du in eine Verletzung reinkommst, dass du irgendwo einen Schaden dadurch hast. Kaum hast du Schäden an deinen Händen, das wirst du in 6, 7 Jahren merken.
Auf jeden
Und das
Fall,
möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie ihren Sport machen. Die werden in diesem Kampf schon genug Schaden erleiden. Das muss abheilen und danach muss alles geschützt sein wie möglich. Aber natürlich dementsprechend realistisch. Zieh dünne MMA-Handschuhe an, arbeite damit am Sandsack. Ich habe spezielle Pratzen, die extra für Bärnackel geeignet sind. Die sind innen drin, sag ich mal, so ein bisschen hohl. Da ist nur so ein spezieller Stoff, die sind von außen ein bisschen dicker gepolstert, dass wenn du da rein triffst, in so eine Art Luftpolster, das ein bisschen weicher ist, dass du dir nicht deine Hände unnötig kaputt machst. Aber diese Stabilität sollte dann drin sein. Das heißt, die müssen auch dementsprechend sich die Hände tapen und man muss 2 Finger frei haben an den Knöcheln. So weit darf maximal die Bandage hochkommen. Das heißt, ich habe meine 2 Finger, die werden angelegt bis hierhin. Da ist die Grenze, bis dahin darf ich dann tapen, machen. Jetzt kommt es darauf an, was habe ich für einen erfahrenen Cutman und erfahrenen Trainer.
Ja.
Weiß der, worauf der da zu achten hat und welche Verletzungen hat mein Kämpfer oder wo hat er Probleme. Ja. Ich lasse bei Nicole zum Beispiel ein Extra-Pad und beim Lukas habe ich das auch machen lassen, aufs Handgelenk legen. Das heißt, die haben dann die Bandage, die als erstes drum kommt, nicht einfach nur rumgelegt, sondern die legen das so schichtweise auf, dass man hier quasi hier vorne das Pad auf die Knöchel beim Boxen legen würde. Lasse ich immer bewusst hier vorne auf die Handgelenke legen, dass die nicht so beweglich sind. Ist vielleicht im MMA-Bereich nicht so gut, aber im Bärnackel-Bereich optimal, weil ich brauche nur ein bisschen greifen, ein bisschen halten und der Rest wird danach geschlagen.
Also normal machst du dann diese ganzen Geschichten wie, weiß ich nicht, auf den Fäusten Liegestütze, auf den Fingern Liegestütze.
Das ist alles zum Sehnenstärken.
Handbereich, Sehnenstärken.
Sehnenstärken, ja. Das heißt, wir arbeiten daran, auf Fingern, auf Fäusten, Sachen drücken, ne?
Ja, das übliche.
Lange halten.
Ja.
Ja, das heißt, wenn du mit einer Langhantelstange arbeitest und machst zum Beispiel so Schulterstöße,
ja.
Du darfst sie nicht einfach kurz absetzen. Du sollst die halten, damit diese Griffkraft gestärkt wird.
Genau.
Ich habe damals mal bei Ninja Warrior mitgemacht.
Übrigens auch.
Ja?
Ja.
Geil.
Da kommen wir gleich mal kurz noch drauf.
Und da habe ich viel Griffkraft gemacht. Und auch zum Beispiel Klimmzüge auf so großen Bällen.
Ja.
Dann hole ich mir die Jungs da ran, dann zeige ich denen das vor und die hängen sich dran und fallen da runter wie ein Sack Kartoffeln. Dann denke ich mir, wo bin ich? Ihr seid Kampfsportler. Ihr seid so lange dabei. Wie kann das sein, dass ihr das nicht hinkriegt? Dann sage ich, boah, ja, Eddie, sonst was. Mach du das.
Du musst das üben. Ne? So einfach aus dem Labengisch.
Ich konnte es ja auch vorher nicht. Ich habe mich ja auch davor gehalten, da habe ich es geübt. Bewusst.
Ja.
Zu den Gagen. Man hört ja immer so, gerade hier King of the Streets und Bare Knuckle ist ja ziemlich gesichtsverschleißend, ne, diese Sportarten. Aber man hört ja immer so gerade so Amateur und so, dass viele Kämpfer klagen, ist zu wenig Kohle. Ist okay, ihr braucht jetzt keine Summen nennen, aber Sind zufrieden die Leute?
Wenn man seinen Erstkampf bei King of the Streets macht, glaube ich, kriegst du das Dreifache bis Vierfache, würde ich jetzt sagen, als ein Amateur-Fighter. Ja, Dreifache. Vierfache ist so viel hochgegriffen. Dreifache als ein Profi-MMA-Fighter. Vergleichen wir Wheel of MMA oder sowas, die so ihren Einstiege, die dann zahlen.
Ja, und die Wheel of MMA bezahlen echt wenig.
Aber wo kommt die Kohle her, weißt du das?
Ja, ey, du Streaming.
Ja? Streaming auf jeden Fall. Das ist doch Pay-Per-View, ne? Andere Quellen, aber wenn ich das jetzt sage, dann wäre das nicht gut.
Okay.
Nein, aber die machen ja Pay-Per-View.
Ja, das weiß Pay-Per-View, ich.
Aber das reicht nicht aus.
Aber wenn du wirklich schon dreifache, wie viele Kämpfe am Abend sind da?
Jetzt war, das war was Neues, ein Rekord, dass 8 Stück sind, aber in der Regel sind es so 4.
4 oder 5 Kämpfe, jetzt muss 8 Kämpfer bezahlen, das ist überschaubar.
Und was sie dieses Mal schon anders... Ja gut,
aber wenn du einen dreifachen Preis von, ohne Zuschauer...
Du hast da eine ganz falsche Vorstellung von den Summen, die da gezahlt werden.
Spielt keine Rolle. Du hast keine Zuschauer, du hast jetzt keine Halle, aber die du mal eben so mit Zuschauer. Eintritt... Aber
ich habe Pay-Per-View.
Das ist es, ja. Gut.
Aber die geiern auch alle Leute mit dem Pay-Per-View. Also kauft die Streams, damit die Leute auch bezahlt werden. Da kommt zu wenig bei rum. Die geiern. Einer kauft einen Stream, und gibt seinen Account dabei weiter, dann gucken die Leute durch.
Deswegen,
ne?
Das meine ich. Du kannst das schlecht kalkulieren, finde ich. Also kannst du schon, aber...
Ey, das ist aber die Gesellschaft, ne? Die wollen alles für lau. Die wollen halt alles gucken, die finden alles geil, aber keiner will bezahlen.
Ja.
Ne? Das ist
auch fürs Training. Keiner will bezahlen fürs Training. Nicht viel bezahlen.
Genau.
Für gutes Training. Die wollen gutes Training bei... geilen Hallen und die Halle muss super ausgestattet sein, aber das kostet alles.
Und alles für eine kleine Mark.
Ja, das ist normal, so ist der Mensch halt. Ne? Also nicht jeder, aber,
der reguläre Mensch. Du musst halt wissen, was du da bekommst. Ne? Also das heißt, wenn ich einen Top-Trainer habe, bezahle ich Top-Preise. Ich gehe mal nur über diese Geschichten, was Top-Trainer im Boxen oder im Fußball verdienen. Ne? Und der Trainer verdient ja nun mal auch nur einen Bruchteil von dem, was ein Sportler verdient. Mhm. Ne? Und das musst du schon so ein bisschen mal im Auge behalten. Das ist immer noch so ein bisschen so, das kommt noch aus dieser Zeit, weißt du, wo wir alle nur ehrenamtlich das gemacht haben. Das ist alles völlig normal. Wie gesagt, du deine ganze Zeit opferst und dann auch zu Hause sitzt hier, Kämpfe analysierst von deinem Gegner und guckst und im Internet recherchierst oder so. Alter, das dauert Stunden, der Scheiß. Da kriegst du nicht eine Mark für. Mhm. Das wird auch gar nicht gesehen.
Das muss man aber auch so mal im Kopf behalten, ne? gerade bei dir zum Beispiel. Da haben wir gerade gesagt, du hast einen Fulltime-Job, du hast eine Familie, plus das Training. Und wenn ihr euch auf Kämpfe vorbereitet, so wie du gerade sagst, Gegner analysieren, das ist nicht mal einfach mal so 10 Minuten drauf gucken oder mal ChatGPT fragen. Ne? Ich am besten in den Kampf rein. Sondern da musst du wirklich dir ja auch schon Gedanken machen. Und das ist halt vielleicht, weil du am Anfang gesagt hast, dass du wirklich jeden Tag... fast jede Minute drüber nachdenkst.
Ich muss die Gegner regelmäßig verfolgen und schauen, entwickeln die sich weiter? Ändern die was? Zeigt ja gerade viel beim Training, kann ich mir da was anschauen? Finde ich was Neues gerade? Das muss ja auch noch im Blick haben.
Also wir haben immer volle Pulle gezeigt, was wir im Training machen, was ja eigentlich dumm ist. Ne? Wenn du Trainingsvideos postest, machst du alles schön easy, schön langsam und schön. Da zeigst du eigentlich nie das. Also wenn du das veröffentlichst, musst du eigentlich... Du kannst auch noch mal so kurze Ausschnitte hintereinander gehackt, aber da darfst du nichts, da darf nichts von sehen. Du musst sagen, okay, der trainiert jetzt hier hart. Ja. Ne? Aber da darf nicht wirklich was zu sehen sein.
Sun Techniker. Sun Tzu, die Kunst des Krieges.
Ja.
Du warst bei Ninja Warrior. Welche Staffel warst du?
Staffel 5.
Okay, ich war Staffel 1 und dann wurden wir damals eingeladen, das war von diesem Stunt-Team in Köln, da in diesen Hallen, wo früher auch, ich glaube, für Stefan Raab, der irgendwas gedreht worden ist oder so. Wart ihr auch, ne?
Wir waren auch da in Köln, ja.
Und dann,
in den MMC-Studios, glaube ich.
Ja, genau. Und dann ist ja auch so ein Kletterpark, ne? Und wie fandest du das Casting? Ich habe es übers Casting nicht hinaus geschafft.
Okay.
Ich war jetzt nicht in der Show eingeladen. Halt aber auch, ich gehe mal von aus, bei dir war das ähnlich. Die rufen dich ja dann in so einem Raum und dann... muss ja so einen Fragebogen ausfüllen und dann fragen sie dich ja auch dann, was würdest du machen, wenn du die Kohle gewinnst? Und ich hatte halt nicht so eine Geschichte, wo ich sagen würde, weiß nicht, meine Oma liegt im Sterben oder so. Ne? Und ich habe einfach gesagt, ich brauche die Kohle fertig aus. Was soll ich dir großartig jetzt hier rumlügen? In meinem Team waren aber extreme Paradiesvögel, so gerade so aus dem Tricking-Bereich, die dann auch nebenbei noch ein bisschen geprahlt haben, indem sie so Saltos gemacht haben bei dem Casting. Aber was war für dich so der schwerste Part? Wo du gesagt hast, boah, da komme ich an meine Grenzen. Also ich habe zwei im Kopf.
Also auf jeden Fall das Entlanghangeln, das war auf jeden Fall echt schwer. Da hast du dich an der Banane, danach gehst du zu einer Kugel, Gummiband, das sind ja so 9 Stationen. Ich glaube, ich habe das einmal hin, einmal zurück und dann noch 2, 3 Stationen weiter, also 2, 3 Hängegriffe weiter geschafft. Dann bin ich da abgerutscht und habe mich auch geärgert, dass ich da abgerutscht bin, weil ich hätte einfach gerne mehr geschafft, weil es ging ja auch, desto länger du dran bleibst, desto mehr Punkte kriegst du auch. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du Punkte verschenkt. Hat mich schon relativ geärgert. Aber so, mit dem Rest kam ich gut klar. Bin hochgesprungen aus dem Stand. Das ist eine Standstation. Da bin ich 1,05 Meter oder so hochgesprungen aus dem Stand, glaube ich. Oder 1,20.
Ja, die hatten wir
weiß gar nicht. Ich gar nicht mehr. Danach eine Balanceübung gehabt.
Hattet ihr dann auch mit den Klimmzügen?
Ja, klar. Also wir hatten die Klimmzüge. Nee, wir hatten als Klimmzugstation wirklich diese die Himmelsleiter, wo du dann immer so hochwerfen musstest. Ne? Hoch und runter musstest du danach die ganze Zeit gehen. War gut.
Liegestütze und zum Schluss gut. Den Ausdauertest, den habt ihr auch gehabt?
Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so sagen.
Da musstest du laufen, hinlegen, wieder zurücksprinten.
Nein, haben wir
zurück.
Nicht gehabt.
Und dann war so der Letzte und da so direkt vor mir saßen dann, das war so eine Jury, da sind so von den Produzenten welche rumgegangen, die haben dann immer aufgeschrieben, haben sich die Nummern gesagt, der ist interessant. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt musst du irgendwie punkten bei der Letzten. Und hatte dann bei diesem hinlegen, ja, aufstehen, sprinten, wieder zurück, hinlegen und das machst du dann, ich weiß nicht, 2 Minuten oder so. Also es war wirklich, ich war kurz vorm Kotzen. Und dann habe ich so alle beobachtet, die durchs Ziel gelaufen sind. Und alle durchs Ziel gelaufen sind, haben sich erstmal auf den Boden geschmissen, ne?
Ja.
Weil die wirklich nicht mehr konnten. Ich habe gedacht, so, jetzt pass mal auf, du rennst jetzt gleich durchs Ziel und bleibst einfach so stehen und machst die Hände so in der Hüfte, ne? Bin dann durchs Ziel, hab dann so die Hände in der Hüfte, so nach dem Motto, pff, war nix, ne? Ich habe, glaube ich, locker 2 Stunden gebraucht, bis ich überhaupt mal wieder atmen konnte. Ich bin dann so ein bisschen stehen geblieben, so, ne? Hab dann so gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht gleich Luft hole, kippe ich um, sterbe ich. Ne? Dann bin ich raus, boah, der Puls, der ging so hoch, ne? Das war so ekelhaft, ne? Aber ne, ich hab's nicht gepackt, ne? Ich hab's nicht gepackt weiter. Aber bei mir aus dem Team war einer da hinterher in der Show.
Ich habe ja auch Glück gehabt, bin auch in die Show danach gekommen.
Und
bin beim 4. Hindernis planschen gegangen. Aber war cool, hat Spaß gemacht.
Ja, das Problem coole ist halt, du hast solche Hindernisse nirgendwo. Ich bewundere
ja, jetzt immer, mittlerweile glaube ich schon.
Ja, jetzt mittlerweile gibt es ja diese Parks, aber ja, vorher ja. War es ja noch nicht. Und wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, mit diesem Ring da irgendwie so runterrutschen musst und solche Geschichten, Alter, das ist ja eine Koordinationsgeschichte. Das ist ja nicht nur Kraft. Du musst ja das richtige Timing haben, im richtigen Moment loslassen.
Timing ist ein wichtiges Wort dafür. Ja. Das sind Sachen, da wo du dich entlang schlangeln kannst oder durchmogeln kannst, sage ich mal, indem du ein gutes Körpergefühl hast und dann mit diesem Schwung einfach mitgehen kannst. Ne? Mhm. Und wenn du dann irgendwann manchmal schon mit Kraft arbeiten möchtest, dann kommt da so ein kleines Mädchen an dir und zieht an dir vorbei. Du denkst dir, wow, was ist da passiert?
Auch die Boulder, die waren ganz weit vorne. Ne?
Die sind ja auch die meisten, die ja, da am weitesten vorankommen. Ja, die haben die richtige Körperspannung und das richtige Sachen, Gefühl dafür.
Schon krass. Aber zurück, du hattest, wir müssen kurz sagen, wir hatten gerade wieder einen Ausfall von den Kameras. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit aufgenommen hast. Du hattest vorhin kurz von dem Ringrichter bei King of the Streets geschwärmt.
Ja.
Du bist ja auch Ringrichter. Und ich muss mal sagen, für mich ist Ringrichter einer der wirklich wichtigsten Positionen überhaupt, weil wenn du überlegst, du musst ja in Sekundenschnelle, musst du ja wirklich
die richtige Entscheidung treffen.
Deswegen ist ja, sagen wir mal, Dean Herb von UFC so einer der Top-Schiedsrichter, weil wenn du falsch eine Entscheidung triffst, der Ausgang des Fights liegt ja dann wirklich in dem Moment bei dir.
Du musst halt gucken, ey, weil das ist so einfach so diese Balance, wie er schon vorhin sagte, breche ich zu früh ab, breche ich zu spät ab, weißt du so, da bist du immer der Arsch.
Ja. So auf jeden Fall. Erst zum Schutz vom Kämpfer oder von der Kämpferin sowieso. Ne?
Ja. Ja, ja.
Wie ist es gekommen, dass du jetzt im Ring stehst? Du bist bei Ringlife Ringrichter. Wie ist es dazu gekommen?
Da muss ich auf jeden Fall Danke sagen an Tom, weil er hat damals connected mit dem Ringlife zusammen und der hat die erste Veranstaltung gemacht, die hieß Hardes Fighting.
Ja.
Und Hardes Fighting war so die erste angrenzende in Richtung Bärnackel und der hat sich gefragt, wer macht das überhaupt? Die meisten Leute sind alle so in der Ecke in ihren Verbänden und hängen da auch fest.
Ja,
die Verbände lassen ihre Leute zum Teil gar nicht raus.
Verbieten denen das?
Ja, die verbieten denen das. Und so war das ja auch. Ich war ja auch als Kampfrichter vorher beim Deutschen Boxsportverband.
Mhm.
Und die lassen einen da nicht da raus. Und dann find mal jemanden, der das wirklich machen möchte, wo du dann auch drauf vertrauen musst, dass der einen guten Job macht bei so einer gefährlichen Sache, sage ich mal, oder so einer harten Sache wie Bärnackel. Und da habe ich Glück gehabt, bin dann damals da dran gekommen, Hab einen guten Job abgeliefert, hat dem Edmund persönlich gefallen, meine Einstellung hat dem vielleicht gefallen, meine Art und Weise. Und so sind wir dann verblieben und irgendwann später ging seine Veranstaltung wieder los. Und er sagte so, ich brauche bei meinem Hauptevent wirklich einen Ringrichter, der hat sich nochmal rumgetestet, der das gut machen würde. Hat mich da nochmal rangeholt, hat auch gut geklappt.
Ist das, werdet ihr da speziell geschult so als Ringrichter oder ist das halt als Portfolio, weiß ich nicht, ich bin Boxer, ich habe jahrelang Profi geboxt. Das,
ich denke mal so, der kennt das Regelwerk. Ne? Und wenn du aus der Veranstaltung kennst, du bestenfalls das Regelwerk, nach dem gekämpft wird. Ne? Und danach hast du deine Erfahrung als Ringrichter gemacht.
Ja
ne?
Gut, wenn du jetzt mal so in die Bundesliga guckst, so einfach ist das nicht da, jetzt Schiedsrichter zu werden.
Ne? Ja, aber deswegen, die haben es ein bisschen einfacher. Ich habe nur zwei Leute, auf die ich achten muss. Ne?
Ja, aber weiß ich nicht. Wer werdet
ihr also ich bin ausgebildet. Ich bin geschult beim Deutschen Boxsportverband erst lokal. Dann hast du ein Buch, in dem eingetragen wird, wie viele Kämpfe du als Ringrichter gearbeitet hast und wie viele Kämpfe als Punktrichter. Das wird danach immer vom Supervisor unterschrieben. Ich habe da meine 20-30 absolviert, bin danach auf die nationale Ebene gegangen, das heißt Deutsche Meisterschaften. Dann war ich auf Deutsche Meisterschaften als Ring- und Punktrichter. Da wirst du dann nochmal bewertet nach einem Punktesystem und ich habe da ein Very Good drinne bekommen als Ringrichter und Punktrichter. Wurde dann vorgeschlagen, die internationale Lizenz zu machen, habe dann die internationale Lizenz gemacht beim Deutschen Boxsportverband. Und habe dann so Nationalmannschaftskämpfe gemacht. Ne? Deutschland gegen Italien, Deutschland, Australien war dann da. Und habe dann da meine Erfahrungen gesammelt und habe mich gut angestellt. Ne? Es passt auch das Optische als Ringrichter, wenn du da leider zu massig bist und zu viel Bildmaterial einnimmst und zu viel vom Ring. Das passt nicht, du musst unscheinbar sein. Ein guter Ringrichter, sage ich mal, ist immer, der ist nicht fällt aufgefallen. Nicht auf. Ja? Du hast ihn nicht gesehen, der hat den Kampfverlauf nicht gestört, der konnte flowen, der weiß, wo er zu laufen hat. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wo er zu stehen hat, damit er auch alles sieht. Was ich zum Beispiel so nicht mag bei anderen Kampfrichtern ist, wir haben einen Rechtsausleger und einen Linksausleger. Ja, das heißt, mein Daumen ist jetzt die Schlaghand von beiden. Dann stehe ich immer auf der Seite, wo die Schlaghand ist. Das musst du. Da siehst du das meiste. Die stehen auf der falschen Seite. Die laufen auf der falschen Seite. Dann kriege ich einen Kollaps persönlich. So.
Guck mal, habe ich auch noch nie drauf geachtet.
Dann, was ich nicht mag, sind Leute, wo die immer zwischen denen herlaufen. Das heißt, es wird gestoppt. Ja. Beide Athleten müssen an der Stelle stehen bleiben, wo sie sind. Manche laufen dann weg. Und dann passiert das, dass der Kampfrichter zwischen die Fighter durchläuft. Mhm. Das machst du nicht. Du störst jetzt gerade ein Verhalten. Du störst jetzt gerade die Situation. Die sagen dann Stopp, laufen durchs Bild und sagen Box. Warum? Warum läufst du durchs Bild? Warum läufst du durch die Kampfzone? Mhm. Oder holst du ihn in die neutrale Zone auch wieder zurück? Der eine hat ihn in die Ecke gestellt. Es ist da zu einem Clinch gekommen. Aber er hat sich die Ecke erkämpft. Er hat ihm einen Nachteil besorgt. Dann müsste er von da aus weiterkämpfen können. Mhm. Und ich versuche relativ schnell, dann, wenn was Fehlerhaftes zu unterbrechen und lasse es sehr schnell weiterlaufen, damit keine Nachteilsituation kommt. Und das finden viele halt fair und gut. Und das ist ja auch mein Ziel. Der Kampf muss fair sein. Es muss das Regelwerk eingehalten werden, so wie das da steht. Jede Veranstaltung hat zum Teil auch manchmal ein anderes Regelwerk, ein bisschen anders. Bärnackel gibt es Unterschiede bei vielen. Die einen erlauben eine Backfist, die anderen erlauben keine Backfist. Mhm. Die einen wollen Clinch-Verhalten haben, die anderen wollen kein Clinchen haben, auch im Bärnackel. Das wissen die Leute zum Teil nicht, aber beschweren sich dann in gewissen Grad. Ja, man muss das Regelwerk kennen. Und ich halte mich da dran.
Ihr macht vorher auch eine Regelbesprechung.
Wir machen eine Regelbesprechung vorher. Da wird nochmal alles besprochen, gesagt, durchgesprochen und ich sag mal, ein paar Veranstaltungsreihen, wenn man da schon mal zugeguckt hat, weiß man, was man darf, aber man kann sich auch alles online nochmal holen.
Naja, eben, ja.
Wie sind die Veranstaltungen von Ring Life? Kommen die gut
super
an?
Ja? Finde die super. Also sind
aber laufen auch nur gefüllt über Stream, glaube ich, ne?
Ne, auch mit Live-Zuschauern. Also jetzt gerade waren immer Zuschauer da. Bis zu 2500 Leute,
ich weiß noch, hier der Götze, der Gitschi. Ja, hatten wir auch schon mal. Der macht immer mit dem ganzen Cutman. Team Cutman. Ja,
mit der UCC.
Genau.
Mhm. Also ich finde es super. Und der Edmund hat ja noch zusätzlich zu mir als Ringrichter noch, als Ringrichter und Punktrichter, die GNBA, German Boxing Association, als Kampfgericht, damit die obliegen ja noch der IBA, dass falls mal ein Kampf wirklich schlecht gelaufen ist, dann kann man Einspruch einlegen. Ja. Die geben das danach weiter, geben das an die IBA weiter, die prüft das Verhalten und sagt danach am Ende, nee, das ist alles korrekt gewesen. Oder das war auch alles so vernünftig.
Ja, okay. Also schon, obwohl Bärnackel ist, obwohl dann schon alles verbandstechnisch organisiert.
Ja.
Also gut, wusste ich auch nicht. Das ist mir auch neu.
Mhm. Tom Neubert, der hat ja letztens jetzt auf Instagram bekannt gegeben, dass er aufhört.
Weißt du da etwas Näheres drüber?
Ein Problem ist jetzt erstmal, er wechselt die Anstalt.
Okay.
Und von Bielefeld geht es rüber nach Castrop-Rauxel und die Veranstaltung erlaubt keine Kämpfe. Die andere Anstalt hat das erlaubt.
Ah, okay.
Die hat es geduldet, die hat gesagt, Mann, das ist für dich wichtig. Wir möchten, dass du im sozialen Leben später teilhaben kannst. Du bist Profisportler. Mhm. Du musst das ausüben, weil was soll mit dir passieren, wenn du noch 5 Jahre deinen Kampfsport nicht machst? Du kommst raus und kommst da nicht mehr rein.
Ja.
Die sehen das anders. Die sagen, ja, das ist zu gewaltverherrlichend. Das wird ist dir nichts
die,
Gutes.
Ist gegen die Rehabilitation.
Genau. Ja, ja. Und dann ja, wird das schon mal nicht stattfinden.
Also ich bin jetzt kein Psychologe, ne? Aber wie kannst du am besten Aggressionen abbauen?
Du, das ey, Boxen, gerade Boxen, da gibt es genug Beispiele, wo Boxen als Anti-Aggressionstraining dient. Und ich kenne auch ganz wenige Boxer nur, die draußen rumrennen und irgendwelche Leute verhauen. Die meisten von denen sind einfach vernünftige Typen, weil die wissen, wenn ich einmal drauf hau, ne, dann fällt der. Und wenn der fällt, dann fahre ich vielleicht ein. Ne? Und im schlechtesten Fall. Und die meisten Boxer tatsächlich, die ich kenne, sind keine Assis.
Aber es reicht leider immer einer aus.
Genau.
Dann stürzen sich die Leute drauf und können dann da so drauf anpacken, der ist Kampfsportler.
Ja, ja,
der weiß, was er tut, der ist viel schlimmer als jeder andere.
Ja, ja. Das ist so, da, wie du schon sagtest, ne? Da sind die 100.000, die nichts machen, zählen nichts, wenn einer Scheiße
leider
baut.
Das ist immer aber so. Guck mal an, der wusste ich gar nicht, dass also die von den Städten, dass da Unterschiede gibt, dass die wirklich sagen können, wir möchten nicht, dass du das weiter ausübst.
Du bist ja da auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Die sagen, wann du duschst, die sagen, wann du isst, die sagen, wann du rausgehst, die sagen, was du für einen Sport machst und wann du Sport machst und ob du Sport machst, ob du arbeitest. Du bist da komplett im System gefangen.
Der kann auch sagen, nee, dein Zettel ist gestern bei mir nicht angekommen, dass du morgen Ausgang hast.
Ja.
Du hast morgen keinen Ausgang.
Ja.
Kann auch passieren.
Ja, ich meine.
Gibt immer so. Der eine ist auf korrekt, sage ich mal so, wie man schon sagt. Ja, Mann, dein Zettel, da kriegen wir noch organisiert. Komm, du kommst morgen raus, wir schreiben das auf. Das passt von deinen Stunden, von deinem Ausgang her, alles ist gut. Der andere mag dich nicht, dem passt deine Nase nicht und er lässt dich das spüren.
Gibt's Ziele, die du 2025 noch erreichen möchtest, die ihr dir vorgenommen hast?
Ja, die sind immer kurzfristig, sage ich mal. Ne? Das okay. Ziel ist immer der ja, Veranstaltung geschuldet, die als nächstes ansteht.
Nee, aber für dich jetzt als Person.
Ach so.
Jetzt nicht für deine Kämpfer. Denk auch mal an dich.
Ja.
Eddie, du musst auch mal an dich denken. Du musst nicht immer an die Leute denken.
Mein Ziel, es läuft gerade.
Ja?
Es läuft alles gerade. Ich mache ein privates Trainingsgym gerade und ich hoffe, dass ich das tragen kann.
Also runter vom
Veranstaltungen. Runter vom Dachboden, runter in die Kneipe.
Ja.
Es ist eine Kneipe gewesen, dort waren Dartspieler. Tut mir leid für euch, dass ich euch da rausgeschmissen habe.
Tut mir
habe.
Leid, ne? Also Dart ist für mich aber der langweiligste
ist nicht,
Sport.
Tut mir leid. Ist nicht ehemalige Vogelheimer Eck, oder was?
Nein.
Da bin ich immer vorbeigefahren, wie ich zu meiner Oma gefahren bin. Ja, ja, ja.
Ist das auch in Essen?
Ja, ja.
Ist in Essen, ist da wo der Dachboden auch ist, ziehen wirklich runter, ein Häuschen quasi daneben in die Kneipe rein und machen da 2 gute Räumlichkeiten fertig, eine Kraftecke, zusätzlich eine Trainingsfläche, die viel größer ist. Ja, mit dem Equipment, was wir brauchen. Wir sind gewachsen mit der Zeit. Ich bin besser geworden. Das hilft auch den Jungs. Die Jungs werden auch besser. Die Fighter haben alle Bock drauf. Es macht langsam irgendwie alles publik. Irgendwie klappt das, was wir da tun scheinbar. Wir sind bei BKFC gelandet, auf der größten Plattform im Bernackel-Bereich. Und du musst zielgerichtet trainieren. Und ja, ich habe nicht so viel Zeit mehr, um überall zu sein. Deswegen versuche ich das alles zu koordinieren und auf einen Fleck ein bisschen zu kriegen, um alle im Blick zu haben.
Ja,
und
vor allen Dingen auch um dein Privatleben
auch ein bisschen genau im Blick deswegen, zu haben, damit ich ein bisschen Zeit nochmal für mein Privatleben habe.
Also wenn man jetzt so will, ne, hast du Kämpfer in den eigentlich ja großen Organisationen, also King of the Street ist meiner Meinung nach oder meines Wissens nach in der Branche der König auf jeden Fall.
Ja, und
der Highflyer,
BKFC
im Bernackel-Bereich.
Ja.
Ne? Und what's next?
Power Slap für Nicole steht auch noch an.
Also hier hast du wirklich 2 Nicht-Fans sitzen. Erklär uns jetzt bitte den Sinn von Power Slap.
Okay.
Ist es wirklich nur, dass Leute, so war bei Katharina Lehner, die damals uns auch gesagt hat, es ist einfach nur, um bekannt zu werden. Ist es das oder ist es wirklich?
50% auf jeden Fall, mindestens.
Okay. Mindestens das wird ja in den USA wird das ja wirklich gesehen. Ne?
Es wird gehypt, es wird gefeiert. Weil
ich glaube, Dana White macht damit mehr Kohle als mit der UFC.
Mit der UFC, aber erklär mal bitte.
Also es ist auf jeden Fall erstmal Bekanntheitsgrad. Das steht an erster Stelle.
Ich kenne keinen Powersnapper.
Ja, es ist ja auch nicht für unseren Markt.
Okay.
Zum Beispiel Nicole kämpft auf dem amerikanischen Markt. Wir haben im September auf der Undercard gekämpft von Alicia Baumgärtner. Top, super Veranstaltung. Hammer organisiert. Der Sitzplatz, erste Reihe oder sowas. Na, der kleinste. Sagen wir mal, der erste Reihe zum Sitzen. Nicht ganz vorne. $10,000. Dann weißt du schon, in welchem Publikum du bist, wo du anfängst, Profi zu boxen.
Ja, das ist gut.
Ja, und wenn du da TikTok auf dem Generation. Markt unterwegs bist, dann musst du auch bekannt sein. Damit du auch wieder gebucht wirst, damit du da auch weiterkämpfen kannst und auch erkannt wirst. Und wenn das der amerikanische Markt ist, muss man manchmal schauen, Nicole, du bist ein Produkt, ja, das Produkt muss vermarktet werden, dann musst du da solche Sachen eventuell mitnehmen.
Okay, wessen Entscheidung war das?
Beide. Also sie hat mich gefragt, wie ich dazu stehe, weil ihr extrem viele davon abgeraten haben und gesagt haben, du bist voll Dulle und viele wissen gar nicht, wie das Punktesystem ist, wie die Wertung ist, wie das ganze System da funktioniert. Du hast drei Runden.
Oder nicht?
Nein, du hast drei Runden.
Ja.
Du hast ein 10-Punkte-System wie beim Boxen.
Ja.
Du hast nur gewisse Trefferflächen, die erlaubt sind. Deswegen sind die Hände gepudert, damit die sehen, wo du treffen darfst. Du darfst nur in dem Bereich treffen. Triffst du schon Richtung Auge, triffst du zu sehr aufs Ohr, triffst du weit runter, wird das sofort als Minuspunkt deklariert, als Foul. Du kriegst einen Punktabzug oder gar kann das führen, dass du disqualifiziert wirst.
Aber Eddie, ist da wirklich so schwierig, derjenige steht vor dir, bewegt sich nicht. Ist es wirklich so schwierig, genau die Wange zu treffen?
Also wir haben, weil Katharina Lina hat dreimal gefoult, wo wir uns dann angeguckt haben.
Ja. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer, ehrlich? Weil die Leute einfach zu nervös sind. Die kommen mit diesem Druck nicht klar und die üben das zu wenig.
Also jetzt, mal ganz ehrlich, wie trainiert ihr da?
Ja, also natürlich arbeitest du viel mit so Bändern, sag ich mal, um diese Rotationspower zu kriegen.
Ja.
Und ich finde, du musst ein gutes Verständnis haben für den Kopfhaken.
Ja.
Also aus dieser Beinbewegung von unten heraus dich hochdrücken und rechtzeitig seitlich genug zu sein, dass du eine seitliche Bewegung hinkriegst, um die Kraft zu verteilen. Weil viele machen dann den Fehler, die holen von da unten aus, der Schlag oder der Klatscher geht weiter nach oben und die rutschen hoch. Die
rutschen ab.
Und das ist dann der meiste Fehler, der da passiert.
Ja, okay.
Oder die kommen zu hoch mit der Handfläche und gehen wieder runter, weil die das einfach noch nicht gesteuert bekommen.
Aber sonst macht der viel eher...
An der Pratze, Nackentraining steht voll auf dem Programm.
Ja, ne?
Besorgt ihr türkischen Kaugummis.
Ja, ja.
Kaufi Kaugummi.
Ja, ist so. Ist
viel
so,
mehr ist gerade nicht so
da drin. Was ist denn hier mit diesem Boxdummy da?
Top. Haben wir leider nicht.
Bob.
Ja,
Bob.
Mit dem Gesicht. Das ist top. Das ist das Beste, was du haben kannst.
Also, wenn
kannst
einer,
auf deine Höhe einstellen? Oder
wenn einer einen Boxdummy über hat, ne, und seinen Bob XXL nicht mehr braucht.
Ja, die sind schweineteuer.
700 €, glaube ich.
Ja, ja.
Frag mal, wenn ihr den unbedingt loswerden wollt und wenn er das eine gute in Benutzung ist, dann meldet euch mal beim Eddie.
Das ist Century, ne?
Century.
Hier ist lieber Century. Wenn ihr mal wirklich, wirklich mal gute Leute sponsern wollt, da, bitteschön.
Da wisst ihr Bescheid.
Sind
das zweite Mal da bei PowerSlap. Erstmal hatte Nicole leider nicht die Möglichkeit gehabt zu kämpfen, weil die Gegnerin nicht gekommen ist, Nicole, aber zweite Mal jetzt da.
Ey, ich lache jetzt einfach nur, was für eine. Also es gibt ja Leute, es gibt ja wohl den Markt. Ne? Und wie gesagt, der Markt regelt ja den Preis. Und wenn wirklich der Markt so groß ist, dass die Leute da viel Geld für ausgeben und die Gagen da so hoch sind, für mich ist es halt eine TikTok-Generation. Also
das ist natürlich TikTok. Das ist für den Otto Normalverbraucher, der mit seinen Chips und seinem Bier auf der Couch sitzt und die anguckt, wie sich irgendwelche Typen aufs Maul
haben. Ist da Publikum? Ja, ne?
Nur ein ganz kleiner Kreis, sage ich mal, ein Publikum an den Fightern. Die UFC-Fighter gucken zu und die Powerslapper gucken zu und nur ein paar bestimmte Leute, die von Dana White dazu gucken.
Okay, weil
ich darf zum Beispiel als Coach gar nicht mit. Ich bin nicht dabei als Coach. Ich darf nur der Powerslapper kommen. Es gibt ein Team und das Team hat danach einen Coach und fertig.
Ach so, das wollte ich gerade sagen, weil Katharina Lina wurde ja auch, hat sich auch mit seinem Coach besprochen und wir haben noch gesagt, was will ihr jetzt sagen? Ne?
Ja, also wie qualifizierst du dich für PowerSlap?
Ja, du musst die Leute anschreiben und die haben, glaube ich, Nicole selber angeschrieben. So war das. Wenn ich mich nicht täusche, die haben die selber gefragt, hast du Lust mitzumachen? Ja, weil die eine gute Reichweite hat.
Ich wollte gerade sagen, Nicole hat eine ordentliche Reichweite. Da geht es wieder darum,
ne, um Reichweite.
Ja.
Ja, wenn du, sag ich mal, hast jetzt, Nicole soll PowerSlap gegen Ty Emery, also die hat schon bei BKFC top performt, ne? Macht jetzt aber ihr Debüt bei Powerslap. Das ist, die hat eine super Reichweite, ne? Das ist eine gut aussehende Frau. Ja, und Nicole sieht auch gut aus, ja. Hat auch bei BKFC gekämpft. Das ist ein spannendes Ding für den Markt, für die Leute zu sagen, ey, da sind Bare-Knuckle-Fighterinnen, die sich jetzt powerslappen, die sich volle Kanne in die Fresse klatschen. Geil!
Jetzt muss man aber sehen, ne? Ja. Die kriegen dreimal mit der flachen Hand eingezogen. Was ja. natürlich ist eine harte Nummer, ist gar keine Frage. Aber, ey, wenn du bei Bare-Knuckle kämpfst, ne? Wie viele Runden?
5 Runden bei BKFC.
3 Minuten.
2 Minuten.
Also, da gibt es 10 Minuten aufs Maul. Ne? Und richtig aufs Maul mit der Faust. Ja. Also, dann sind 3 Schläge mit der flachen Hand die bessere Wahl, muss man ganz klar sagen.
Definitiv, aber ich.
Ich möchte
als nicht. Zuschauer, als wie gesagt, das ist also nichts gegen Leute, die Dart gut finden, aber für mich ist das genauso langweilig wie Dart. Powerslap.
Das hat aber seinen Markt. Die einen finden das gut, die anderen finden das gut.
Kann ja gut sein. Okay. Ich bin gespannt, was das nächste ist.
In die Eier treten.
Gibt's schon. Gibt's doch alles schon. Gibt doch alles schon. Gibt alles.
Gestern hat mir einer auf Instagram ein Video geschickt, da machen sie, du kennst dieses klassische Armdrücken, wo du dich vorne festhältst.
Ja.
Das heißt, du hast einen Tisch, wo du dich festhältst.
Ja, genau, mit dem
Polster. Und dann schlagen die sich gegenseitig in die Fresse.
Ja, da gibt's ja schon länger.
Ja?
Ja, okay, ja, schon länger.
Da wird die Hand verklebt oder bandagiert. Dann geht's los, ja. Hat Lukas erster Gegner jetzt vor kurzem gemacht, habe ich gesehen.
Ah, okay.
War ich voll klar, ich gucke zu und habe ich gesehen, in Tschechien hat er das jetzt da mitgemacht und hat da gewonnen.
Also im Osten und in Dings und in Asien sind die geil, sind die gut darin, solche Geschichten zu erfinden. Es muss immer was mehr kommen. Es muss immer mehr kommen. Und wir haben da letztes Mal, wo wir diese Challenges verglichen haben. Das ist einfach so, wenn du Glück hast, entwickelt sich das gut. Hätte jetzt sein können, dass Powerslap auch, ich dachte, das ist total scheiße, die Leute gucken das nicht. Aber irgendwann, du generierst 5, 6 Sachen und die 6. Sache läuft und dann ist das cool.
Ja, krass. Andere Generation. Blicke ich jetzt nicht so hinter. Aber wie gesagt, wer darauf
ist ja auch in Ordnung. Ich finde das immer gut. Klar. Man muss nicht alles gut heißen, man muss nicht alles gut finden.
Nee.
Aber wenn derjenige damit finanziell gut auf dem Bein ist und Sponsoren vielleicht sogar darüber kriegt und seinen Traum leben kann, ist das schön.
Ja, genau.
Immer noch besser als OnlyFans, ne?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, aber hier ist im Moment so, wie gesagt, läuft gut.
Was ist denn hier mit dir mitkämpfen? Ist da auch mal wieder.
Ich habe auf jeden Fall immer Lust. Also, wenn ich den Ring nur sehe, zittert sofort bei mir der ganze Körper.
Meine wen?
Den Ring? Also, wenn ich einen Ring sehe, Cage sehe, ich habe sofort Lust. Ich würde auch gerne MMA mal kämpfen, aber ich müsste viel trainieren. Ich weiß, was ich denen abverlange, ist das, was ich in den letzten Vorbereitungen für meine Kämpfe auch gemacht habe.
Ja.
Die sagen immer, ja, boah, ich war jetzt kurz nach dem Airbag. Ja, war ich auch. Nur ich war nicht. Vorher den Tag habe ich Pause gehabt, ich war arbeiten, ich habe einen Kurs gehabt, dann bin ich um 22 Uhr am Dachboden gefahren, da hat sich der Moritz dahingestellt, hat sich die Zeiten von mir angeguckt und hat mich dann ausgelacht und gesagt, du machst andere Leute fertig, dass sie das nicht erreichen, jetzt schaffst du das gerade nicht, dann quäle ich mich ab, dann will ich auch noch mehr schaffen, dann fahre ich da meine 6 Runden Airbike, gehe rüber zum Sandsack und habe mich dann davor, dann ist aber fast 23:30, dann muss ich ins Bett, dann muss ich zur Arbeit wieder. Normalerweise soll ich zwischen 6 und 7 auf der Arbeit da sein, da ich Gleitzeit habe, dann komme ich immer an um 7, sehe aus wie als hätte ich durchgesoffen die ganze Nacht. Hab dann da so ein geschwollenes Gesicht.
Ja, reizt das nicht aus.
Ne? Ja, aber ich kann
nicht, dass der irgendwann sagt, komm, das reicht mir. Oder
deswegen mache ich gerade keine Kämpfe.
Ja. Ich kann dir sagen, Eddie, wie gesagt, ich bin jetzt 59. Ne? Regeneration, je älter du wirst. Ne? Also bis Mitte 30, so bis Mitte, Ende 30, hast du echt noch eine gute Zeit. So, wenn du gut trainiert hast vorher, bis dahin kannst du das noch alles retten. Und danach geht das so runter. Ich habe immer gedacht, das geht, wenn du weiter trainierst, geht das sehr langsam runter und es geht immer so. In Stufen runter. Es ist fürchterlich, wirklich so. Und dann ärgerst du dich selber, ne, dass du das nicht mehr bringst, ne? Weil sagst du so nach dem Motto, gefühlt letzte Woche war es noch da und jetzt kann ich es nicht mehr bringen. Warum nicht? Warum drücke ich nicht mehr so viel? Warum renne ich nicht mehr so schnell? Warum kann ich nicht mehr so viel? Warum geht mein Puls so hoch?
Ja.
Also ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ey, und für Wettkämpfer, wenn du mal Wettkämpfer warst, ganz, 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 ganz fürchterlich.
Ja, hinzu kommt, ich habe die Ellbogen kaputt. Also mein linker Ellbogen wurde zum Glück schon wieder zusammengebastelt, alles wieder in Ordnung. Habe auch keine Schmerzen mehr, aber rechts muss halt noch operiert werden.
Wie alt bist du?
33. Ich habe einen Knorpelschaden, auch noch rechts im Ellbogen. Und das sind freie Fragmente, das heißt, ich habe da 11, 8 Stück,
ja, ja.
8 mm, 7, 8 mm große Gelenkmäuse. Körner, ja, genau, zerbröselt alles da, das muss
ja.
raus.
Ja.
Und das stört, ne? Ich kriege dann auch nicht ganz gerade mehr den Arm und alles.
Lass das rausmachen, je länger du wartest, je älter du wirst, desto beschissener halt das.
Was ist denn mit so einem Gentleman-Boxing? Gibt es da nicht so, schon so eine Liga oder was?
Gibt's. White-Collar-Boxing ist das in England. Ja. In England haben die das White-Collar, sind nur so Manager-Typen.
Gibt es auch im deutschen Boxsportverband auch so als Breitensport deklariert, hat mein Papa vor 3 Jahren das letzte Mal gekämpft.
Ja.
Oh, guck.
Da haben wir, zusammen geboxt. Das war in Düsseldorf ab der Classic Remisée. Dort war ein Vergleichskampf zwischen Düsseldorf und Berlin. Das war ein Bundesligakampf. Da haben die jungen Leute gekämpft. Mein Papa hat dann bei der Altherrentruppe mitgekämpft für Berlin gegen den Lokalmatador aus Düsseldorf, den Trainer. Der hat sich dann verabschiedet vom Boxsport. Der hat gesagt, ich höre jetzt auf, ich mache das nicht mehr. Und danach im Anschluss waren Profiboxkämpfe. Dann haben wir nochmal zusammen gekämpft. Meine Schwester war in der Ecke von meinem Vater, der hat ihn betreut. Und bei mir dann in der Ecke war dann der Moritz und der Michael, ein Kumpel von mir, und die haben mich dann betreut. Und da haben wir nochmal das letzte Mal sozusagen alle zusammen im Ring gekämpft und uns unterstützt. Das ist ein geiles Feeling, ich freue mich voll. Ne?
Also deine Familie ist auch komplett noch aktiv?
Voll.
Jetzt muss man sagen, bei BoxRec, ne, hat er 5 Profikämpfe, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Ey, und 80% K.O.-Quote?
Ja, 4 Stück durch K.O.
gemacht. Weil der hat 5 Kämpfe gemacht und da steht dann gelistet 8 Runden.
Ja, gedacht, so. Krass. Alle vorzeitig.
Shit, der hat ein Dings, der hat einen Punch.
Geil. Franz Stahlschmidt.
Ja, wundervoller Mann.
Wundervoller Mann ist vor kurzem, wann ist er verstorben?
7 Jahre vielleicht schon.
7 Jahre
ist schon lange her. Ja.
Wie wichtig war er für deine Boxkarriere?
Ja, ist erstmal ein Freund.
Ja.
Ne? Ist ein Freund von der Familie, waren zusammen angeln, Trainer auf jeden Fall, und hat mich das Langdistanzboxen gelehrt. Mhm. Also wirklich viel klassisch Langdistanzboxen, hauptsächlich Rückwärtsgang. Also das ist sein Stil, sein Verdienst, der zu mir rübergekommen ist. Lange Hände, Rückwärtsboxen. Nicht so den offensiven Stil, gar nicht nach vorne gehen, das und dieses Aufwärtshaken, K.O.-Punch, das ist alles mein Papa gewesen zum Teil. Und viele andere Trainer, die natürlich mit der Zeit mitgewirkt haben.
Aber so, wenn du jetzt sagst, so sagen wir mal jetzt, wie Castemato für Mike Tyson war als Trainer, würdest du es schon sagen, dein Vater?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ne?
Auf jeden Fall. Der ist immer dabei gewesen, hat mich immer motiviert und immer noch zusätzliche Einheiten gemacht. Und beim Training, wenn wir da waren, hat der ja auch noch selber trainiert. Das heißt, das Training hat der Franz geleitet. Also nicht mein Papa in dem Fall. Wir haben alles andere noch zusätzlich gemacht. Und er hat sich darum gekümmert, dass ich zusätzliches Training habe. Das hieß montags ab nach Stoppenberg zum Viktor Ginkel zum Training, Sparring machen, trainieren. Dienstags nach Vogelheim. Mittwochs zum Viktor Ginkel zum Sparring. Danach anschließend noch nach Vogelheim. Donnerstags nach Essen-Steele zum Training, Sparring machen. Freitags ab nach Vogelheim wieder. Samstags lockere Einheit mit Popperpratzen-Einheit. Sonntags lockerer Laufen gehen, entspannt. Das war meine Jugend.
Geil. Ey, also Profiboxer.
Ja.
Den Profiboxer trainiert.
Ja. Also,
Bin ich froh drum, dass es so war. Top.
Ja, glaube ich. Vor allem, das haben nicht viele. Das ist erstmal Familie, verbindet sowieso ein bisschen mehr. Und gerade die Vater-Sohn-Beziehung, finde ich, oder überhaupt Vater-Tochter, ne? Also der Vater mit seinem Kind. Wenn ich immer sowas höre, denke ich mir so, du hast echt Glück gehabt, so, was das angeht. Weil viele, die, sagen wir mal, weiß ich nicht, irgendwie einen Sport machen, die müssen sich da so ein bisschen selber durchkämpfen und werden dann von den Eltern so ein bisschen so, ja, mach du mal. Du hast jetzt halt Glück gehabt, ihr habt die gleiche Sportart, ihr habt beide mit dem Boxen, dass da so ein reger Austausch stattfindet. Aber ich finde manchmal so, wenn ich manchmal so Geschichten höre, wo sie sagen, ja, meine Eltern standen da überhaupt nicht so hinter.
Ja, weil einfach, um das mal runterzubrechen, hat einfach ein gutes Elternhaus gehabt.
Ja, das meine ich ja. Ne? Und da kannst du die echt
wertschätzen. Bin ich voll zufrieden mit, ich bin glücklich, wir verstehen uns super. Ja. Wir streiten uns alle mal. Bin ich genervt und sag auch mal was zu schnell und zu aggressiv oder sonst. Mal nimmt mal jemand was falsch auf, weil du das in der Familiengruppe geschrieben hast und der hat das falsch gelesen. Ja, ich habe die gleichen Probleme wie alle.
WhatsApp ist ein Portfolio an Missverständnissen, ja, grundsätzlich.
Voll. Gestern erst gehabt. Selbes Spiel. Ja. Reingeschrieben, hier, passt dir gerade nicht, hier, vom Verein, mach dir keine Sorgen, kriegen wir schon hin und so. Hä, hey, was schreibst du da? Willst du mich jetzt irgendwie ins falsche Licht bringen oder was? Nee. Mit dir nicht in Ordnung? Direkt angerufen, boah, was hast du da gelesen?
Vater, ja, ja,
komm,
ja.
Komm runter, also, alles ey,
Sender,
cool.
Sender-Empfänger-Prinzip, ne? Ja. Der andere weiß nie, wie du das gemeint hast, wenn du dort schreibst.
Nee, haben wir nicht.
Es ist einfach zu schwer, ja.
Für Familie haben wir nicht.
Ist doch besser.
Ja, ja.
Ist besser telefonieren.
Ja, ganz genau. Dann
ja, die Mutter, ich muss auch bedenken, meine Mama hat ja auch alles richtig scheinbar gemacht.
Die boxt aber nicht?
Die boxt nicht, nein.
Okay.
Aber die war immer dabei, zugucken, anfeuern, hat mir gesagt, musst du jetzt nicht aufstehen, du musst doch jetzt vor der Schule damals zum Laufen gehen. Du hast dir dein Lauf zu erledigen. Was passiert, Junge? Du liegst zu lange im Bett, steh auf. So, was soll ich der Papa jetzt gleich erzählen, wenn er mal fragt, warst du heute laufen oder nicht?
Ja, ja, ja.
Ja, die hat ja. da mitgezogen, ne?
Geil.
Wir kommen zum Ende, Eddie. Hast du noch irgendwie Tipps für gerade so Leute, die mit dem Boxen jetzt gerade so anfangen?
Oder Leute, die wahrscheinlich die haben ja jetzt
dabei sind.
Viele 16, 17-Jährige jetzt ja. sagen, boah, King of the Streets, ey, ich hab mal Bock drauf oder so.
Ja. Ne? Ich würde auf jeden Fall sagen, find erstmal deine Sportart, die dir Bock macht. Sei es Boxen, sei es Kickboxen, sei es MMA, sei es BJJ oder Lucha Libre. Erstmal musst du Bock machen. Und wenn da deine Leidenschaft drin ist, dann kannst du halt immer noch ausweiten alles. Ne? Kannst du auch noch alles mit reinmachen. Aber Hauptsache, du bist dabei, bist glücklich und du machst halt alles mit einem Top-Team. Das muss irgendwo freundschaftlich sein. Bei mir sage ich mal, wir sind alle freundschaftlich. Lukas, wir sind zusammengewachsen. Nicole, die vertraut mir. Das heißt, ich weiß, wann die ihre Tage hat. Alles. Ich muss halt wissen. Weil das kann ich als Trainer nicht richtig ja, du, Training ist, machen. Sonst was. Das ist ein Vertrauen auch, auf höchster Ebene.
Ich weiß auch,
Ebene.
Wann Frauen ihre Tage haben. Meistens kündigen die sich schon 3 Wochen vorher an.
Ja, aber das muss halt alles funktionieren. Da muss man darauf vertrauen können. Ja. Und ich habe da ein super Verhältnis, auch zusammen mit allen, auch die ich da irgendwo beim Training irgendwo habe, auch in Vogelheim mit den Jungs, die vertrauen mir blind. Und ich merke das und ich gebe denen auch alles. Ich erinnere die auch manchmal daran, dass ich denen gerade alles zeige, alle meine Tricks und dass ich mit leeren Taschen am Ende bin. Und ich wünsche mir, dass die am Ende besser sind als ich. Dass das die ihr eigenes Ding
so
können, plus mein
sein.
Ding.
Damit,
und da muss man hin.
Mit dem Statement kann man schließen, weil das ist nämlich genau so. So muss man machen, ne? Leonardo da Vinci, ne?
Ja. Ja. Armselig.
Armselig, der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft.
Ja. Ganz
das
genau.
Ist einfach so.
Ja, Empfehlung habe ich jetzt keine.
Ich auch nicht.
Du auch nicht, du hast auch keine Empfehlung. Ne? Ja, ansonsten, ich muss mich nochmal entschuldigen für das ganze Wirrwarr heute. Ihr wisst nicht, was hier passiert ist. Wir wären eigentlich schon über eine Stunde fertig gewesen. Aber
wir brauchten mal so ein Behind-the-Scenes-Ding hier.
Ja, also. Furchtbar, furchtbar. Aber es bessert sich. Wir haben noch ein Shirt für dich.
Ja.
Als kleines Dankeschön. Ich habe jetzt Größe L, passt das?
Ja, super. Ja.
Wir haben auch Größe M oder XL.
Nee, L ist super. Ich mag das so ein bisschen auch ganz leicht, wenn dann Oversize ist. Ey, vielen Dank.
Ja. Gerne.
Gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja.
Danke, dass du
ja,
hier warst.
Aus. Passt perfekt. Die Farbe ist so
ey,
super
wir
heute.
Wünschen dir erstmal als Mensch, als Typ, als Trainer, als Vater alles Gute.
Ja.
Wir bleiben definitiv in Kontakt.
Ja, viel Erfolg für deine Sportler.
Und auch, wollte ich gerade sagen, und auch natürlich an die Leute, die du trainierst. Und für die das jetzt gerade sehen, das ist quasi das Leben eines Trainers.
Ja. Also überleg dir das gut. Ne?
Nicht nur pünktlich erscheinen und hier mit der Pfeife, sondern das steckt alles dahinter.
Ja, so sieht's aus.
Ne? Was wolltest du noch sagen?
Ja, alles gut. Ich bin fertig. Mic drop.
Alles klar. Dann wünsche ich euch einen geilen Tag, morgen, Mittag, Abend, Nacht, wo ihr diese Folge seht und hört. Und wir sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, auf rein. Peace, God.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.